Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk.
Thomas Tuchel und Edin Terzic. Thomas, würde dich bitten um dein Statement zum Spiel.
Ja, danke. Soll ich Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und mit schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, muss ich sagen. Ja, den Rest erfahrt er von den Experten ja direkt. Deins, Edin.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Jo, das war Thomas Tuchel nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend in der Pressekonferenz. Das Spiel konnten die Bayern ja klar für sich entscheiden, aber da musste wohl nach dem Spiel ein bisschen Frust raus bei Thomas Tuchel nach den vergangenen Wochen. Ich bin Eva-Lotta Bohle, ich bin heute eure Moderatorin und freue mich sehr, den 10. Spieltag der Männerbundesliga mit euch zu besprechen oder für euch zu besprechen. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Ihr ermöglicht durch eure freiwilligen Spenden, dass ich hier sitze, dass Nina Potzel euch heute Abend die Bundesliga der Frauen auf die Ohren bringt und Max euch den Schwerpunkt zu Borussia Dortmund, der auch heute erscheint, auch noch alles in euren Podcatcher spült. Ja, und ich habe mir meine ganz persönlichen Experten Didi und Lothar eingeladen. Zunächst freue ich mich sehr, dass ich eine Kollegin von 11 Freunde am Morgen hier begrüßen darf. Greta Linde ist nämlich da. Sie ist freie Journalistin, hat unter anderem über die WM in Australien und Neuseeland vor Ort berichtet für die 11 Freunde. Und ihr findet sie bei Blue Sky unter gretalinde.bluesky.social und bei Instagram unter thisisgreta. Kann ich sehr empfehlen, den Instagram-Account. Hallo Greta.
Hallo, danke für die Einladung.
Und dann darf ich auch noch den zweiten Gast hier in der Runde begrüßen, Phil Tagscherer. Und den kennt ihr sicherlich vom Schlüsselspieler-Podcast. Den kann ich auch sehr empfehlen. Schön, dass du dabei bist. Und hallo Phil.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Ja, wir wollen die Tabelle von oben nach unten durchgehen. Und trotz des Ergebnisses vom Samstagabend steht da weiterhin Bayer Leverkusen. Die festigt seinen Platz an der Tabellenspitze mit einem 3:2-Sieg über die TSG. Leverkusen geht nach 9 Minuten durch Wirtz in Führung und setzt Hoffenheim konstant unter Druck, muss aber bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte warten, um die Führung auszubauen. Nach einer Eckballvariante steht Grimaldo komplett frei an der Strafraumkante und kann sehenswert treffen. In der zweiten Halbzeit drückt Hoffenheim dann auf den Anschlusstreffer und schlägt direkt doppelt zu. In der 56. Minute reagiert Stach nach einem Radetzky-Fehlpass am schnellsten und trifft aus 30, 40 Metern ungefähr. Und nur 2 Minuten später kann Wehrhorst abstauben. Aber Leverkusen zeigt seine Klasse. Grimaldo kann nach einer eigentlich vergebenen Chance von Boniface eine Kopie des Schusses zum 2:0 zur erneuten Führung verwandeln und zeigt damit erneut, wie schon unter der Woche gegen Sandhausen im Pokal, dass die Qualität im Kader nie wirklich erlischt und auch nicht enttäuscht. Greta, viele Tore gefallen. Ist für dich der Sieg für Leverkusen am Ende verdient?
Ja, das schon. Also ich glaube, sie hätten sich auch nicht über ein Unentschieden beschweren dürfen. Das wäre so auch in Ordnung gewesen. Aber am Ende des Tages, würde ich sagen, ist da einfach mehr individuelle Klasse auf dem Platz, gerade bei den 2 ersten Toren für Leverkusen sah jetzt Hoffenheims Defensive auch nicht so gut aus, beziehungsweise wurde clever umspielt, fand ich. Deswegen geht es schon in Ordnung und ich finde das Ergebnis mit vielen Toren, aber dennoch knapp, geht irgendwie auch ziemlich in Ordnung für das Spiel.
Ja, wenn wir mal reingehen, also es ist ja irgendwie bei Leverkusen, ich finde es einfach eine unfassbar irre Mannschaft, da zuzugucken. Also klar, sie hatten dieses Spiel gegen Sandhausen im Pokal, was irgendwie bis zur 85. Minute auch 2:2 stand, womit, glaube ich, jetzt erstmal keiner gerechnet hatte, Drittligist gegen dieses Leverkusen. Aber ich finde halt irgendwie, also die individuelle Klasse, die Leverkusen auf den Rasen bringt, die ist einfach da. Und ich meine, man muss trotzdem sagen, dass für mich Hoffenheim zu einer der Mannschaften gehört. Das wurde im Forum auch so geschrieben. Da schon mal vielen Dank an wieder die vielen Beiträge. Dass Hoffenheim zu einem der Teams gehört, die so ein bisschen rausgefunden hat, wie man Leverkusen ärgern kann. Also wie man sie auch zustellen kann, wie man vielleicht auch ab und zu mal die Spieler gut zustellt. Aber ich möchte bei Hoffenheim tatsächlich auf ein, zwei Personalien, also einmal auf Sko, weil Robert Sko ist ja so einer der Spieler, der bei Hoffenheim gefühlt jetzt seinen 15. Frühling oder so, nachdem er ja auch dauernd verletzt war, erlebt. Wie hast du das Go in diesem Spiel gesehen?
Kann ich dir nur zustimmen. Also ich würde sagen, bei Hoffenheim auf jeden Fall einer der auffälligsten. Und hat dann so ein bisschen, finde ich, auch das irgendwie offensiv wieder gut gemacht, was die Defensive am Anfang, ich will jetzt nicht verschlafen, weil die haben jetzt nicht geschludert, aber sahen halt auch nicht top aus. Ich finde, der hat das halt wieder gut gemacht und ist so einer der Spieler, finde ich, die immer präsent sind. Also selbst wenn du dich jetzt nicht genau mit der Aufstellung auskennst oder nicht irgendwie alles vorher studiert hast, ist das so einer, den du irgendwie immer auf dem Platz siehst.
Ja, auf jeden Fall. Phil, ich weiß nicht, wie du Leverkusen diese Saison siehst. War das für dich überraschend, dass sie ja dann doch um diesen Sieg am Ende so ein bisschen kämpfen mussten?
Nee, überraschend war es nicht, dass sie um diesen Sieg kämpfen mussten. Hoffenheim ist einfach auch eine sehr gewachsene Mannschaft inzwischen. Matarazzo hat da echt was gebaut, was funktioniert. Potenzial ist in der Mannschaft und sie setzen es einfach diese Saison viel besser um als in den letzten 2 Jahren. Von daher war es nicht überraschend. Vielmehr, also Leverkusen war mir klar, dass es eine gute Mannschaft ist, dass es Alonso schafft, so ein gutes Gebilde zu bauen, das so sehr gut funktioniert. Das war eher überraschend. Jetzt über 10 Spieltage überragend. Tempo, Dynamik, technische Qualität in der Mannschaft. Spielen durchs Zentrum und schaffen es dann immer noch, ihre Ausnahmespieler wie Wirtz, Boniface einzusetzen. Das ist beeindruckend, ja.
Ja, gehe ich komplett mit. Und ich meine, sie haben auch ja ein interessantes Programm in den nächsten Wochen, ne? Also spielen gegen Karabakh und dann zu Hause gegen Union Berlin, auswärts gegen Werder Bremen. Also erstmal bin ich tatsächlich gespannt. Ich meine, Union Berlin ist sowieso, finde ich, tatsächlich schwierig drüber zu reden. Reden wir ja gleich auch noch drüber, wie man die einschätzen muss. Aber ist natürlich, also ich habe schon das Gefühl, dass Leverkusen an sich lieber gegen offensiv begeisterte Mannschaften spielt, so, also dass man sich auch so ein bisschen den Ballbesitz teilen kann, ne? Dass man nicht unbedingt ein komplettes Ungleichgewicht hat, ne? Von einer hat irgendwie 60, der andere 40% oder so, sondern dass sich das schon, hat sich ja auch in dem Spiel tatsächlich gezeigt. Und ich finde es halt tatsächlich richtig schwierig zu sagen, ja, war klar, dass die das Spiel gewinnen, weil wie gesagt, also Hoffenheim, man muss auch erstmal so zurückkommen. Und ich finde, wir haben das an diesem Wochenende viel gesehen, dass es auch, dass 5 Minuten einfach so ein komplettes eine komplette Partie einfach mal drehen können, ne?
Voll. Ich finde, Leverkusen hat auch Hoffenheim total eingeladen, wieder ins Spiel zurückzukommen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Parallele zum Pokalspiel, die du gerade schon so angesprochen hast. Also dieses, okay, wir haben das jetzt unter Kontrolle und verwalten das. Und ich finde, da sind sie dann manchmal so ein bisschen schluderig. Oder ich will jetzt nicht sagen, die geben das aus der Hand, weil das tun sie nicht. Aber ne, sie sorgen jetzt auch nicht dafür, dass der Gegner sich da irgendwie zurückzieht. Und ich finde, da müsste man auch Stach nochmal erwähnen, der da irgendwie auch bei Hoffenheim eine super Figur gemacht hat und dann ja auch für den Anschlusstreffer verantwortlich ist.
Das hat man aber auch nochmal gesehen an dem Spieltag und in der Vergangenheit. Tormann unter Druck gesetzt, der macht einen Fehler und Weitschuss Tor, das scheint irgendwie gerade ein Muster zu sein, was funktioniert, komischerweise, ja.
Total.
Ich
glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, wurde ja letztes Wochenende nach Kanes 1000-Meter-Schüsse auch diskutiert, weil die Torhüter ja viel mehr am Spielaufbau beteiligt sind. Ich meine, das lag jetzt auch so ein bisschen daran, dass Radetzky halt da diesen Fehlpass gespielt hat und dann quasi direkt Stach in die Arme sozusagen. Aber es gibt halt viel mehr lange Bälle, ne, wie du schon sagst. Und ja.
Ja, insgesamt kann man das, glaube ich, schon vorwegnehmen, auch für den Spieltag. Das ist Wahnsinn, die Tormuster, die gleichen sich. Entweder lange Bälle in die Tiefe, hinter die Abwehr, Pass zurück, Tor. Oder eben Weitschuss oder Standards. Das sind so die Möglichkeiten, die gerade Tore fallen, zumindest gefühlt.
Ja, quasi Bundesliga ausgedribbelt. Ich finde es tatsächlich, also bei Radetzky, wir haben ja vor 2 Wochen tatsächlich mal über ihn auch gesprochen, weil ich so gesagt habe, dass für mich Radetzky so der eine Spieler ist, wo ich immer so ein bisschen nicht weiß, ob der in dieses Top-Team, was Leverkusen auch unter Alonso vielleicht, man weiß ja mal nicht, auf weite Sicht so sein kann, aber das ist für mich der einzige Spieler, wo ich immer, ohne auf ihn draufhauen zu wollen, aber wo ich immer so ein bisschen frage, na, passt das wirklich? Weil ich muss zum Teil sagen, also ich finde ihn auf der Linie zum Teil gut, aber manchmal bei der Spieleröffnung weiß ich nicht. Also das war kann man natürlich auch sagen, okay, warum kommt der Ball da in dem Moment überhaupt hin? So, aber also das ist für mich immer so ein leichtes Fragezeichen, obwohl er dann im nächsten Moment ja auch wieder gut hält. Aber das ist immer, also Radetzky und ich finde auf der Gegenseite Baumann ist, ich meine, er ist ja auch im Kader der Nationalmannschaft und ich finde auch vollkommen zu Recht. Also ich finde, was er gerade in den letzten Jahren, er ist eine, ist ein Top-Rückhalt für die TSG. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich finde, dass sich die Defensive von Hoffenheim ein bisschen gefangen hat. Also klar, da stehen immer noch nach 10 Spieltagen jetzt 19 Gegentore. Das ist immer noch ein bisschen viel. Das sind fast 2 Gegentore pro Spiel. Aber trotzdem finde ich generell, dass man ja damit Vogt, also ich meine, letzte Saison war das einfach ein riesengroßes Fragezeichen irgendwann und Vogt, der da ja schon irgendwie immer wieder dirigiert, gefühlt auch irgendwie der ewige Vogt hinten bei Hoffenheim drin, das ist, also viel passt da für mich schon zusammen. Bei Sko ist es ja auch so, also Greta, du hast gesagt, dass er auch ein bisschen die Defensive wieder gut macht. Ich fand tatsächlich aber auch, dass er also auch so ein bisschen dafür verantwortlich war, dass Raum in der Defensive war für Leverkusen, weil er ja hochgeschoben hat und dann, beziehungsweise wenn er den Angriff mit eingeleitet hat, ganz häufig nicht rechtzeitig wieder zurück war. Und gerade auf links die Seite von Leverkusen, das wurde so oft überlaufen, dass dann natürlich dann schon immer die Räume da waren. Das hat Leverkusen auch ganz klar erkannt. Ich fand, das wurde dann in der zweiten Halbzeit auch besser, aber man muss auch einfach sagen, wie abgezockt Leverkusen das am Ende dann zu Ende spielt, ne, das ist Wahnsinn.
So. Und ich finde, da hätten es ja auch echt am Ende noch mal 1-2 Tore mehr sein können. Also da ist dann Glück oder Pech, je nachdem, mit wem man es hält, dabei. Aber da kommen wir halt, glaube ich, ein bisschen wieder zurück von wegen, das ist halt irgendwie ein Spitzenteam, bei dem es läuft. Und ich glaube, sowas kannst du dann auch gut zu Ende spielen, wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, dass du weißt, okay, die letzten paar Male, wo es dann vielleicht mal unentschieden stand, haben wir das auch noch rumgerissen. Und wir haben hier halt die Qualität und die Dribbler und die Sprinter auf dem Feld. Und jetzt fahren wir das Ding nach Hause.
Ja, das ist auch, was ich am Anfang meinte. Es ist absolut eine Spitzenmannschaft, die Alonso da geformt hat. Ja. Sie haben inzwischen auch das Selbstbewusstsein, Selbstverständnis, mal so ein enges Spiel dann einfach halt eiskalt für sich zu entscheiden und dann über die Zeit zu bringen. Und ja, also macht schon Spaß.
Total. Was am Ende, glaube ich, auch so ein bisschen daran liegt, dass Hoffenheim ja dann quasi ins Risiko gehen muss und halt offensiver wird, ja, und dann viel, viel Platz für Bayern am Ende da ist, aber...
Das stimmt schon, aber die Tore waren schon alle Extraklasse individuell.
Total,
also
total, ja.
Jetzt brutal. Auch von Hoffenheims Seite übrigens. Vor zwei, drei Jahren hatte ich wirklich Bedenken, was die deutsche Zukunft angeht für den Fußball. Inzwischen muss ich sagen, also es gibt echt wieder schöne Talente in der Bundesliga, die viel Potenzial haben. Bayer wird sind zwei super Beispiele. Auch Bayer wird seinen Weg machen mit Sicherheit.
Ja, bei Bayer muss ich es auch wirklich nochmal hervorheben. Den habe ich viel in der zweiten Liga gesehen. Bei Hannover 96 war da wirklich so ein, ja, also ein absoluter Ausnahmespieler, hat immer wieder Spieler auch entschieden, nicht unbedingt durch Tore, aber einfach durch das Spielverständnis, was er mitbringt. Und ich war mir tatsächlich nicht so sicher, ob er direkt schon diesen Platz bei den Hoffenheimer findet. Wenn man es vergleicht mit Finn-Ole Becker, den sie ja von St. Pauli geholt haben, der jetzt, glaube ich, am Wochenende das erste Mal in der Startelf stand. Da sind schon deutliche Unterschiede auch zu erkennen. Aber ich meine, Bayer spielt eine super Saison. Gerade für so junge Spieler ist es natürlich von Vorteil, wenn die gut reinstarten. Aber also, ne, zeig mal wieder Top-Fußballverständnis, dass ich dachte so, nee, also der wird da auf jeden Fall gar keine Rolle unter Matarazzo erstmal spielen. Aber also ich gönn's ihm auch richtig, weil wie gesagt, bei Hannover, der war so einer der Gründe in den schlimmen Phasen von Hannover letzte Saison. Da gab es ja einige, wo man dann das Spiel dann doch noch gerne geguckt hat, weil er tatsächlich ja einfach, also ich gucke dem einfach unfassbar gerne beim Spielen zu und genauso wie ich gesagt habe, wird's natürlich sowieso. Aber ja, diese ganze, also bei Leverkusen finde ich einfach, dann vergisst du zwischenzeitlich auch so, ja, okay, Wirtz spielt da ja noch und Boniface, ach so, ja, klar, Grimaldo ist da ja auch noch im Rückraum, so. Und das ist, also die Kaderplanung, das habe ich vor 2 Wochen schon gesagt, von Leverkusen, muss ich sonst sagen, ist richtig, richtig top und ja, ich bin gespannt, so was sie es bringen. Also man muss ja sagen, es gab immer wieder diese engen Spiele, auch letzte Woche gegen Freiburg, so dieses wo sie unnötigerweise Freiburg eigentlich nochmal in der zweiten Halbzeit rankommen lassen, wo man sagt so, boah, hätte das, also muss das jetzt so sein, aber sie bringen es halt trotzdem über die Zeit. Und das ist halt ganz im Ernst, sie stehen auf Platz 1, 28 Punkte, 9 Siege, ein Unentschieden. Ja, sie haben nicht die beste Offensive, sie haben auch nicht die beste Defensive, aber sie haben halt die Siege geholt. So, am Ende ist erstmal ja, vollkommen
sie,
egal.
Sie stehen da verdient.
Ja, genau. Und am Ende ist erstmal vollkommen egal, ob du jedes Spiel mit 5-0 oder jedes dritte Spiel mit 5-0 gewinnst, aber dann 3 Unentschieden da zwischendurch. So, das Ergebnis-Sport-Fußball, das ist dann ja am Ende
doch. Ich glaube, es wird spannend, umso länger die Saison ist und umso länger sie erfolgreich sind, wie ja. die Störfeuer so sich ausbreiten. Natürlich wird es Wechselgerüchte geben, Alonso hier weg, Boniface weg, wird es irgendwie Angebot, irgendwie wird was kommen und ich bin gespannt, wie die ganzen Störfeuer dann sich auf die Mannschaft auswirken werden.
Das habe ich auch gedacht beim 1-0, was wirklich so schön ist. Also ich habe mir das mehrfach angesehen, dachte ich so, es ist so schade eigentlich, dass man schon weiß, dass die Mannschaft, wie sie jetzt ist, auch mit dem Trainer eigentlich maximal noch so ein Jahr irgendwie so in der Konstellation spielen wird. Deswegen glaube ich, muss man das jetzt irgendwie sich so oft ansehen, wie es geht, solange man das irgendwie noch hat in der Bundesliga. Aber ja, bin ich auch gespannt und auch, wie sie das irgendwie so von der Mentalität und dem Druck irgendwie so halten können, wenn es dann vielleicht auch mal irgendwie die erste Niederlage oder so geben sollte.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, Leverkusen auf Platz 1 mit 28 Punkten, Hoffenheim auf Platz 6 mit 18 Punkten. Ist ja alles dann doch relativ eng beieinander zwischen Platz 3 und, weiß ich nicht, Platz 9. Aber ist auf jeden Fall spannend. Die TSG, die spielt jetzt als nächstes auswärts bei Augsburg, zu Hause gegen Mainz und dann auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Also durchaus auch interessante Partien. Gerade auf das Spiel gegen Augsburg bin ich dann durchaus sehr gespannt. Leverkusen habe ich euch schon gesagt. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Topspiel des Samstagsabends, das dann am Ende dann doch wieder nicht so das Topspiel war. Der FC Bayern gewinnt das Spiel gegen Borussia Dortmund nämlich deutlich mit 4-0. Ja, vor allem Harry Kane, der 3 Tore erzielt, spielt sich dabei auf jeden Fall schon mal in den Mittelpunkt. Ja, und die Hoffnung, dass vielleicht mal einmal eine andere Dynamik in dieses Duell kommt, die werden schon nach 4 Minuten von Upamecano zerstört, als er nach einer Ecke einnickt und Kane macht nur 5 Minuten später gefühlt schon den Deckel drauf. Also so hat es sich für mich auf jeden Fall angefühlt. Dortmund fällt nach vorne kaum was ein. Hinten sind sie zu naiv, zeigen zu große Lücken, sodass Kane in Halbzeit 2 noch zweimal treffen kann. Phil, ich würde mit dir anfangen. Ich weiß, es klingt total blöd, aber woran hat es denn bei Dortmund gelegen?
Ja, ich glaube, Stadt verpennt und dann war das Spiel gelaufen für Dortmund auch mental, Körpersprache war weg. Als ich dann abends die Zusammenfassung nochmal im Öffentlichen geguckt habe, die gab ein völlig falsches Bild in meinen Augen von der ersten Halbzeit, weil 5 Chancen, Halbchancen von Dortmund gezeigt wurden. Das waren Annäherungen, das waren die einzigen Halbwegsversuche von Dortmund nach vorne zu kommen. Ansonsten war Bayern einfach die erste Halbzeit schon so dominant, dass Dortmund überhaupt gar keine Chance hatte in meinen Augen. Natürlich gab es die eine Torchance, aber ja, also sie haben einfach den ersten Standard direkt verpennt. Schlotterbeck hat sich lieber mit Upamecano unterhalten wollen, anstatt ihn zu verteidigen und der nutzt es halt eiskalt aus und köpft das Ding rein, ja. Und dann war das Spiel schon fast rum. Also von der Körpersprache, da war ja schon alles weg bei Dortmund. So. Und ja, so würde ich begründen, warum Dortmund es direkt verloren hat, das Spiel.
Voll. Ich finde, es geht echt auf die Kappe der Defensive. Also klar, Mentalitätsfrage, bla bla bla, können wir auch gleich gerne nochmal stellen. Aber die ersten beiden Tore, es ist eigentlich total egal, wo man da auf Pause drückt. Das Standbild sieht nie gut aus. Also die laden die quasi ein in den Strafraum. Die Bayern können da machen, was sie wollen. Und im Endeffekt kann Dortmund sich, finde ich, später im Spiel auch noch bei Kohl bedanken, dass die sich da irgendwie nicht noch mehr fangen.
Ja. Und definitiv. Und ich meine, man muss auch sagen, ein Spieler, der zwar jetzt selber kein Tor geschossen hat, aber der mir unfassbar gut in diesem Spiel gefallen hat, war Sané. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dieses Zusammenspiel zwischen Sané und Kane, das funktioniert richtig, richtig gut. Also da haben sich, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Kané sage, das ist ganz furchtbar. die haben sich da wirklich auch gut gefunden. Ich muss auch sagen, Goretzka, der dann ja auch wieder dabei war, der hatte ja auch fast irgendwie diesen Fallrückzieher irgendwie, der ist am 16er komplett frei. Ich, ehrlich gesagt, hätte ich mir gerade irgendwie gefühlt, mal wieder was gebrochen in meinem Körper, habe eine Verletzung, eine Story. Ich würde es nicht machen, aber ich bin auch ehrlich, ich würde mein Bein auch nicht mehr so hochkriegen. Deshalb sind das Profisportler und ich sitze hier und rede drüber. Nein, aber also ihr habt schon perfekt analysiert zum Teil die Tore. Es ist einfach irgendwie von Minute 1 hattest du irgendwie das Gefühl, nee, doch nicht. Also diese ganzen Diskussionen wieder so, Bayern nach der Niederlage im Pokal gegen Saarbrücken, Dortmund, ja, vielleicht nicht mit dem besten Fußball, aber einfach mit effektivem Fußball. So, die regeln das einfach, die bekommen ihren Stiefel runtergespielt. Aber eben auch nur, wenn sie die erste Halbzeit gut überstehen oder in der ersten Halbzeit kompakt stehen. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Und ja, wie gesagt, ich meine, Dortmund hatte ein Schuss aufs Tor. Also die Chancen, Phil, die du angesprochen hast, die waren vielleicht Schüsse, aber das waren ja keine, also wirklich, wo man sagt, okay, da musste Neuer jetzt richtig heftig eingreifen. Und das ist dann über 90 Minuten einfach zu wenig. Und da kriegst du, also verlierst du dieses Spiel auch komplett verdient.
Ich zahle gerne 5 € ins Phrasenschwein, aber was mir dazu eingefallen ist, da hat eine Regionalbahn gegen den ICE gespielt gestern, am Samstag. Ja, so war das Gefühl. Also die 4 Offensiven bei Bayern, die legen ein Tempo an den Tag, dass es kracht, und Dortmund hatte dem nichts entgegenzusetzen in der Abwehr und auch offensiv wenig Tempo drin. Also ich mag alle Spieler bei Dortmund, ich habe einen Draht zu Dortmund, aber das war zu langsam einfach auch, wie sie gespielt haben. Erst als in der zweiten Halbzeit Ademi drin war, wurde so ein bisschen ein Rezept gefunden, Tempo zu finden und auch Bayern hier und da mal, ja, in Schwierigkeiten zu bringen. Aber davor die Elf, die war in dem Fall jetzt leider zu langsam. Und ja, warum das so ist, kann ich nicht erklären. Aber Bayern, also Kane, Sané, Musiala, das macht richtig, richtig Spaß, denen zuzuschauen. Auch Coman, überragend, die 4. Ich war vor ein paar Wochen im Stadion, Bayern gegen Bochum. Und das war ein ganz neues Erlebnis, das zu sehen, welche Qualität Sané auf den Platz legt und auch Harry Kane da vorne. Bayern kann quasi einen Ball vom 16er rausschlagen und sie wissen, Harry Kane wird da sein und den Ball festmachen, bis alle anderen da sind, und dann geht die Post ab. Unglaublich. Also wirklich richtig stark, die 4, ja.
Ja, und ich fand es auch so bemerkenswert, dass Bayern ja eigentlich Kaderprobleme hat und Goretzka da aber wieder steht und voll Einsatz gibt und hinterher dann ja auch in die Innenverteidigung rückt. Und Kane, jetzt hätte ich auch fast Kane gesagt, ja, hast du ja schon angesprochen, Sané hat mir auch gut gefallen, der dann ja Kimmichs Standards übernommen hat. Während halt Dortmund, also von Füllkrug hat man nichts gesehen, fand ich. Reus hatte so diese eine Chance da in der ersten Halbzeit und das war's. Und mich hat es irgendwie so beim Zusehen so sauer gemacht. Und ich bin nun wirklich keine Freundin beider Vereine. Also es ist mir wirklich egal, wer da gewinnt oder verliert. Aber als Fußballfan dachte ich so, wollen die nicht gewinnen? Also gehen die da rein und wissen schon, sie verlieren das? Weil das wirklich, du hast es ja auch gerade schon gesagt, nach den 2 Toren, dachte ich echt so, die haben das schon abgehakt. Die denken so, ja, komm, runterspielen und dann sind wir hoffentlich bald wieder zu Hause. Also mich hat es richtig wütend gemacht, weil ich fand, es war so ein Klassenunterschied, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und ich glaube, Bayern hat jetzt nochmal klar gemacht, so, die sind in der Liga nach wie vor gefährlich und eigentlich ist nur Leverkusen diese Saison Konkurrent. Und ich glaube, wenn es für Bayern gefährlich werden kann, dann nur in der Champions League, eben wegen der Kaderprobleme, aber nicht in der Bundesliga und nicht gegen so ein Dortmund.
D'accord. Und noch ein Fakt zur ersten Halbzeit, X-Goals, glaube ich, 0,17 zu 1,8 FC Bayern, also das sagt auch viel aus, ja. 0,17 muss man erstmal hinkriegen, so wenig in so einem Bundesligaspiel.
Ja, vor allem mit als Borussia Dortmund, ne? Also ich meine, es gab andere Bundesligaspiele an dem Wochenende, wo es mich nicht überrascht hat, dass es so zur Halbzeit aussah, aber ja, ich finde halt, also bei mir ist das einzige Problem nach diesem Spiel, dass ich weiß, ja, okay, war irgendwie klar, dass Bayern dieses Spiel gewinnt, weil wir haben alle immer die Hoffnung. Irgendjemand hatte auch im Forum geschrieben, so, ja, hat irgendwie sein Zitat reingeschrieben und hat gesagt, ja, ihr könnt euch aussuchen, von welchem Bayern-Dortmund-Spiel es gewesen sein könnte. Es ist jedes Mal das Gleiche. Aber was tatsächlich mein Problem ist, und Greta, du hast es eben angesprochen, ist die Champions League. Weil sie spielen jetzt gegen Galatasaray, okay, jetzt zu Hause, aber wir haben eben im Hinspiel gesehen, klar, das gewinnen sie am Ende auch. So, das ist ja immer vielleicht so ein bisschen das Problem gefühlt, war dieses Saarbrücken-Spiel jetzt das erste, wo sie tatsächlich dann mal die Retourkutsche bekommen haben, weil da eben einen Verein gespielt hat, der ganz genau wusste, okay, wir können einfach nichts verlieren. Also wenn wir jetzt noch in der 90. plus 3 das Gegentor bekommen, niemand macht uns hier fertig dafür. So. Aber das ist halt so mein Problem, dass ich immer noch nicht weiß, passt denn diese Konstanz auch auf Dauer über die Gruppenphase hinaus im europäischen Fußball. Und da ist für mich halt irgendwann zu sagen, ja, aber wir haben ja Kaderprobleme, weiß ich nicht. Also das greift mir irgendwann immer so ein bisschen zu kurz, weil ich mir immer noch sage, naja, aber also generell ist ja der Verein, zieht ja genug Leute an. Also man weiß ja auch von manchen Spielern, okay, die sind verletzungsanfällig, da brauchen wir vielleicht einen Plan für die Hinterhand. Und da weiß ich immer nicht, also bin ich auch mal gespannt, was da vielleicht noch so zur Winterpause passiert. Und eine Personalie, die ja irgendwie, wo man, ich sag jetzt mal noch letzte Saison, immer sofort gemerkt hat, dass sie gefehlt hat, weil dann im Zentrum nichts funktioniert hat. Und wo man jetzt sagt, das war ein Spiel, wo sie gefehlt hat und gefühlt hat, es besser funktioniert, war Joshua Kimmich. Ja. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Tuchel dran angesetzt hat zu sagen, okay, Kimmich ist ein super wichtiger Spieler, aber wir müssen irgendwie ein Konzept aufbauen, dass unser Offensivspiel oder dass die Verbindung zwischen unseren Ketten funktioniert, ohne dass er spielt. Und das, finde ich, hat in diesem Spiel richtig, richtig gut geklappt.
Auch bei den Standards habe ich gedacht, in Zukunft sollten sie vielleicht mal Kimmich ersetzen. Gerade beim Pokalspiel hat er gefühlt 30 Standards geschossen und da ist nichts passiert. Und jetzt Sané schießt 2 und ein Tor davon. Also Kimmich ist überragend, brauchen wir nicht drüber reden. Nur irgendwie so richtig integriert sieht er manchmal nicht aus, ja.
Total. Ich will jetzt gar nicht so draufhauen, weil der in letzter Zeit auch irgendwie so viel abbekommen hat. Ja. Aber um es positiv zu formulieren, würde ich da einfach Tuchel loben und den Rest der Mannschaft und sagen, es funktioniert gut und es gibt Alternativen, die gut sind. Und um jetzt nochmal hier Champions League anzusprechen, ich glaube schon, dass sie da später Probleme kriegen, einfach weil es ein bisschen auf Kante genäht ist. Also es war jetzt Glück irgendwie, dass Goretzka spielen konnte und die anderen sich auch so schnell erholt haben. Und dann gibt es aber vielleicht mal Wochen, wenn die Belastung dann auch höher, okay, Pokal sind sie jetzt raus, aber wo dann vielleicht jemand nicht so schnell regeneriert. Aber am Ende des Tages sind es immer noch die Bayern und am Ende des Tages haben die halt die Qualität im Kader, dass die selbst mit einem ausgedünnten Verletzungspechkader immer noch super schön Fußball spielen.
Also sie werden sich auf jeden Fall bis zum Winter, glaube ich, gut durchwursteln und viele Spiele gewinnen. Dann liegt es an den neuen Sportdirektoren, hier was zu machen, aber das wird richtig schwer. Wintertransferperiode, einen guten Abwehrspieler oder Sechser zu holen, das wird eine große Herausforderung, ja.
Ja, aber gleichzeitig ist es ja gefühlt auch die erste richtige Wintertransferperiode oder wirkliche Winterpause, die wir gefühlt seit dem Corona-Jahr haben, ne? Also ich meine, wir hatten letztes Jahr die WM so und dann war es dann diese super vielen Spiele, weil man musste die Saisons irgendwie nachholen etc. Und das war ja natürlich nicht alles normal. Da bin ich sowieso mal gespannt, was das generell mit dem deutschen Fußball macht. Also wieder dieses einigermaßen planen können, was passiert. Natürlich trotzdem mit der Vorausschau, okay, wir haben eine EM im eigenen Land nächstes Jahr, so ne, trotzdem ein bisschen wird natürlich irgendwann das ganze Thema Belastungssteuerung wieder auftreten. Aber ja, also ich weiß nicht, ob ihr drüber reden wollt, aber das Problem, finde ich, nach diesem Spiel ist ja so ein bisschen, dass man nicht über den 4-0-Sieg gesprochen hat und was die Leistung gebracht hat, sondern eigentlich nur über Thomas Tuchel. Ihr habt es so ein bisschen gehört im Intro schon. Ich glaube, er war nicht ganz glücklich mit Didi Hamann und Lothar Matthäus. Die haben ihn ja stark kritisiert und es kam dann natürlich zu dieser Runde nach Abpfiff. Ja, wie bei dem Sky-Top-Spiel ist, dann stand da, glaube ich, Sebastian Hellmann eben mit Lothar Matthäus und ich glaube Julia Simic. Und also Tuchel hat irgendwann dieses Interview verlassen. Und ich weiß, dass das, glaube ich, für uns als neutrale Zuschauer immer so ein bisschen lustig ist. Ich muss gleichzeitig sagen, ich finde es hochgradig unprofessionell. Also ich verstehe, dass man irgendwann so ein bisschen vielleicht die Nase voll hat, dass Leute wie Didi Hamann und Lothar Matthäus da Woche für Woche stehen und erstmal sagen, was läuft denn alles bei den Bayern falsch? Und ich könnte es ja alles besser und sowieso. Aber trotzdem weiß ich doch als Trainer von Bayern München, es wird immer mehr Kritik kommen als Lob wahrscheinlich. Weil es ist einfach so, die sind seit x Jahren deutscher Meister. Es gibt in Deutschland nichts über deutscher Meister, so außer Pokalsieg. Und da den holen sie halt nicht. Und Champions League haben sie auch länger nicht mehr gewonnen. Muss ich mich halt irgendwann der Kritik stellen. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist für ein Team, dass dann wieder da so ein Nebenschauplatz aufgemacht wird.
Ich fand's super, kann ich ganz ehrlich mal so sagen. Also erstmal aus neutraler Sicht fand ich's ultra unterhaltsam. Ich kann auch verstehen, wo Tuchel herkommt, weil ich, ach ja, Hamann und Loda da irgendwie jede Woche und es wird viel geredet. Und also mich wird es auch nerven, wie da irgendwie berichtet wird. Und gleichzeitig stimme ich dir aber zu, der muss das abkönnen. So, ich fand's aber einfach unterhaltsam, dass er so reagiert hat, weil wir wollen doch immer Typen und ich glaube, heutzutage gäbe es überhaupt keinen ich habe fertig und sonst was mehr, weil halt alles so glatt gebügelt ist. Deswegen fand ich das eigentlich so unterhaltungstechnisch total super, aber ja, er muss sich die Kritik gefallen lassen, denn Sportjournalismus soll ja auch kritisch berichten. Also wir können jetzt drüber streiten, ob so wie Didi Hamann und Lothar Matthäus das machen, das jetzt irgendwie so der kritische Sportjournalismus ist, den wir wollen. Aber in der Hinsicht stimme ich dir zu, so das muss er sich gefallen lassen, aber ja, unterhaltsam geantwortet. Also würde ich mir auch nochmal ansehen.
Fand ich auch unterhaltsam, also ich habe es auch gerne angeguckt. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, da ist viel Kalkül dabei, auch von Tuchel. Er weiß genau, unter der Woche Spieler machen sich vielleicht auch Vorwürfe. Ich glaube, er hat einen guten Draht zu vielen Spielern. Und durch die Aktion wollen er vielleicht auch in gewisser Weise Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weg von der Mannschaft, vor dem Spiel schon. Und dann nach dem Spiel, ja, da war es eher emotional, so trotz und zu sagen, okay, seht her, also was wollt ihr überhaupt? Kritisieren ist einfach, merke ich auch hier, ja, kritisieren ist einfach, wenn man nicht selbst auf dem Platz steht, klar. Ja, also ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Er darf es nicht übertreiben. Das war jetzt einmal, dann ist es gut. Wenn das jetzt noch wochenlang weitergeht, dann wird es zum Nebenkriegsschauplatz, der ablenkt vom Sportlichen. Und das darf da nicht passieren.
Ja, bin ich voll bei euch. Einfach zum Resümieren nochmal. Ich meine, Bayern auf Platz 2 stellt die beste Defensive mit nur 7 Gegentoren, stellt die beste Offensive der Liga. Man ist halt nur auf Platz 2 in Anführungszeichen, hat aber eben 5 Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten VfB Stuttgart. Spielt jetzt eben gegen Galatasaray in der Champions League, dann gegen Heidenheim zu Hause und dann gegen Köln auswärts. Der BVB spielt gegen Newcastle zu Hause in der Champions League, gegen den VfB auswärts und dann gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause. Wollen wir dann tatsächlich, weil der VfB und der FC Heidenheim, die sind tatsächlich ein gutes Stichwort für unser nächstes Spiel, denn Heidenheim gewinnt sein drittes Saisonspiel mit 2:0 gegen den VfB und Heidenheim ist vor allem in der ersten Halbzeit nach Ecken extrem gefährlich. Ich habe zwischendurch mal gezählt, ich glaube es waren 6 oder 7 allein in der ersten Halbzeit. Stuttgart bekommt gefühlt nicht so richtig einen Fuß an die Erde, aber mit den wenigen Momenten, die sie haben, ja, kommt durchaus Gefahr, aber auf beiden Seiten fehlt eben das Tor. Und in Halbzeit 2 bekommt der VfB dann einen Elfmeter. Silas verschießt den jedoch. Und in der 70. Minute geht dann eben der FCH in Führung, nach einer Ecke, klar. Und da köpft Schöppner den Ball ins Tor und den FCH in Führung. Und in der Nachspielzeit, da hat der VfB eigentlich die wahnsinnig große Chance, durch Youngster Raimund den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen trifft Kleindienst nach einem Anton-Fehler und weil Nübel sehr, sehr weit aus dem eigenen Tor rausgekommen ist, aus gut 40 Metern ins leere Tor. Und Heidenheim gewinnt dann das Spiel. Phil, ich muss sagen, ich fand es einen sehr amüsanten Abschluss für diesen Spieltag. Findest du, Heidenheim nach 90 Minuten hat den Sieg verdient?
Also zunächst mal finde ich, dass der Spieltag schwach begonnen hat und jetzt einen krönenden Abschluss hatte. Das Spiel war sehr unterhaltsam, war wirklich toll, da zuzuschauen am Sonntagabend. Spektakulär von beiden Seiten. Heidenheim hat in meinen Augen schon verdient gewonnen. das war auch so ein Spiel, nachdem ich gedacht habe, jetzt sind sie in der Bundesliga angekommen. Sie haben es geschafft, ein Spiel, wo sie viel zu kämpfen hatten, aber auch dann doch für sich zu entscheiden, 3 Punkte zu holen, die wichtig sind im Abstiegskampf irgendwann mal. Insgesamt, ja, muss man sagen, ein verschossener Elfmeter, ein Lattenschuss und vielleicht ein Schuss aus 50 Meter haben das Spiel entschieden, so 3-4 Szenen. Es gab ganz viele Torszenen, ja, aber die waren mitentscheidend. Man kann ja auch sagen, dass Silas 2 Elfmeter verschossen hat, denn in der ersten, weiß nicht, nach 6 Spielminuten läuft er alleine aufs Tor zu und wer war's? Gimba klärt überragend. Also das war ja eigentlich schon ein Tor und dann klärt Gimba diesen Ball wirklich überragend, weil eigentlich hat er nur die Möglichkeit, einen Foul zu machen. In 100 Szenen, die so sind, gibt es 99 Mal Elfmeter wahrscheinlich und er klärt wirklich überragend. Hat Spaß gemacht schon da. Ja, insgesamt, wie gesagt, in der Abwehr gut gespielt, Heidenheim. Auch wenn es viele Chancen gab, war es trotzdem eine gewisse Konstanz. Überragende Standards von Bester. Also fast jeder Standard war gefährlich, davon gab es viele. Und Stuttgart war stark, hat auch viele Chancen gehabt und trotzdem haben sie es überstanden. Von daher, aus meiner Sicht, verdient für Heidenheim.
Ja, gehe ich komplett mit. Und ich möchte tatsächlich auf Benedikt Gimba zu sprechen kommen, weil das war sein erstes Bundesligaspiel. Ja. Und er wurde, also es war schon so ein bisschen Überraschung da, dass er vielleicht von Beginn an spielt. Und man muss einfach sagen, unfassbar gute Leistung. Also wieder, du hast gerade die Szene mit Silas angesprochen, aber er macht ja fast selber auch noch ein Tor. Es gab noch in der ersten Halbzeit eine Szene gegen Jean, wo er, glaube ich, klärt. Also unfassbar, was der für eine Ruhe mitbringt, aber das passt auch so. Also es passt zu Frank Schmidts Philosophie, welche Spieler er im Kader haben will. Das ist wirklich, und da, ich finde, ich muss man auch einfach Respekt zollen, dass es wirklich auch ein Schöpner, der da ja reingeworfen wurde in dem Spiel, der macht das Tor, also ne, Geschichten, die nur der Fußball schreibt, so ein bisschen, aber ist ja auch selber, also köpft den Ball, glaube ich, beziehungsweise schießt den Ball auch einmal an die Latte etc. nach einer Ecke, der war auch voll da und ich muss einfach sagen, also war ein super unterhaltsames Spiel und ich glaube, es war tatsächlich das erste Spiel für den VfB unter Hoeneß, wo sie kein eigenes Tor geschossen haben. Also ich meine, versucht haben sie es. Ich meine, ich verstehe immer noch nicht, wie das Ding von Raimund da nicht reingeht. Das ist, glaube ich, irgendwie Unterkante Latte. Und ich dachte ja, okay, jetzt zeigt der Schiedsrichter zum Mittelpunkt, weil Torlinientechnik sagt, der ist irgendwie, war aber trotzdem irgendwie hinter der Linie. Also unfassbar. Und das ist dann wirklich im Gegenzug dieses dann noch das 2-0 zu schießen. Und ich hatte ja tatsächlich so ein bisschen Angst, sag ich mal. Also ich habe weder jetzt für den VfB noch für Heidenheim gesonderte Sympathien. Ich gucke denen einfach beide tatsächlich gerne beim Fußballspielen zu. Aber man hatte ja schon so ein bisschen das Gefühl, na, ob sich das mal nicht rächt. Also diese Chancenwucher, die Heidenheim ja doch irgendwie nach den vielen Ecken hatte, dass das nicht doch noch schief geht. Aber ja, ich fand es einfach, also ein sehr, sehr gutes Spiel zu gucken. Bei Stuttgart ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, ich meine, sie stehen immer noch auf Platz 3, aber man fragt natürlich doch so, okay, wie wird das noch mit dem Guirassy-Ausfall? Also ich finde jetzt auch nicht, dass Undav das sonderlich schlecht gemacht hat, ne? Und das ist auch immer, es sind halt auch einfach nicht die gleichen Spielertypen, bringen einfach nicht 1-1 das Gleiche auf den Platz. Aber ich finde, man hat dann doch auch irgendwann gemerkt, dass bei Hoeneß, dass er nicht mehr so ganz wusste, okay, wie reagiere ich da jetzt wechseltechnisch noch drauf? Also was kann ich da jetzt noch reinwerfen? Weil irgendwie, wir machen ja unsere Sache gar nicht so schlecht, aber es fehlt irgendwie dieser letzte Moment, den hatte Raimund ja wie gesagt fast. Aber das wird tatsächlich, glaube ich, so eine Frage, die der VfB noch beantworten muss. Wie seht ihr das?
Also zunächst mal X-Goals für Stuttgart nach dem Spiel 2,92 und sie haben keins gemacht. Also ja, das ist, spricht auch Bände. Insgesamt muss man mal die Gesamtsituation bei Stuttgart sehen. Letztes Jahr fast Abstieg, das war ja kaum noch zu verhindern. Und jetzt sind wir am 10. Spieltag der Folgesaison und die spielen da vorne mit dabei. Also allein das, ich ziehe den Hut vor Sebastian Hoeneß. Der hat es damals bei den Bayern Amateuren überragend gemacht, dann bei Hoffenheim etwas, ja, hat nicht gepasst vielleicht, oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, und jetzt aber inzwischen bei Stuttgart wieder überragend, hat die Mannschaft hinter sich gebracht. Dass Stuttgart jetzt nicht 18 Spieler hat, die alle Top-Niveau haben, okay, aber muss man auch der Situation irgendwie geschuldet sehen mit letzter Saison. Und dafür machen sie es überragend, ja. Und zu einem Torschuss will ich noch kurz hinzufügen. Gegen die Latte ist das eine. Der zweite Kopfball dann aber ist ja nochmal eine 100- bis 1000-prozentige und dann köpft er den an. Also ja, das war Wahnsinn, die Situation. Und was du noch angesprochen hast, Trainer Schmidt in Heidenheim. Also die einzige Chance für Heidenheim, wirklich erfolgreich zu sein in der Bundesliga, ist es ja auch durch außergewöhnliche Transfers sozusagen, gute Spieler zu bekommen, die niemand anderes auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel in Gimba. Also super gespannt, wie die nächsten Spiele für den werden, weil das Spiel war wirklich überragend. Bisher hat er nicht so richtig gespielt in der Bundesliga, sondern nur zweite Liga und dritte Liga, glaube ich. Regionalliga sogar teilweise. Und genau so muss Heidenheim funktionieren. Sie haben nicht das große Geld, sie brauchen Spieler, die nicht auf jedermanns Radar sind und die sie in die Mannschaft integrieren können, die charakterlich passen, die einfach alles reinwerfen und eine zweite Chance sozusagen auch in irgendeiner Form haben. Und ja, Heidenheim hat sich natürlich schwer getan, die ersten 3-4 Spieltage. Inzwischen, glaube ich, sind sie angekommen und in meinen Augen haben sie sehr gute Chancen, die Klasse zu halten, gerade wenn man auch andere Mannschaften sieht und deren Leistungen. Es könnte echt gut reichen und es wäre ein Riesenerfolg für Heidenheim in meinen.
Stimme ich total zu mit Heidenheim. Ich glaube, was die auch so ausmacht oder was man so den als an Eindruck von außen gewinnt, so ist, dass das alles irgendwie so sehr organisiert und harmonisch wirkt und dass sie da nicht durchdrehen oder irgendwelche krassen Ansprüche haben, sondern die, glaube ich, auch okay wären, wieder runterzugehen, aber niemand da irgendwie in der Kritik steht oder an irgendwem gezweifelt wird, so. Während ich bei Stuttgart sehr gespannt bin, wie es jetzt wird, wenn die vielleicht mal noch wieder ein Spiel verlieren oder wenn so ein bisschen diese Anfangseuphorie so abreißt, denn klar, so, niemand hat mit so einem Saisonstart gerechnet, glaube ich. Und ich finde, man tut auch Dennis Undav unrecht, wenn man meint, dass er Guirassy 1:1 ersetzt. Das kann er nicht, da ist er auch nicht der Spielertyp für, auch wenn er das im Pokal super gemacht hat, finde ich. Aber ich bin sehr gespannt, was das mit dem Verein macht, wenn vielleicht so jetzt nach den ersten 10 Spieltagen so ein bisschen dieser Knall und dieser Rausch vom Anfang so ein bisschen einfach weniger wird.
Zu Heidenheim würde ich noch ganz kurz ergänzen auch. Man sieht, wie man, glaube ich, mit wenigen Mitteln durch taktische Disziplin, defensives gutes Verhalten und mit einer einzigen Waffe Standards auch in der Bundesliga sehr viel erreichen kann. Ja? Ja. Und einigermaßen, wenn man 3-4 Mal umschaltet, richtig erfolgreich, eine Ecke erzwingt oder sowas, dann kann man aus der Standard was machen. Das hat das Spiel auch für mich gezeigt und das fand ich sehr interessant.
Voll, so dieses, die eigenen Mittel voll ausschöpfen.
Ja, genau.
Ja, und das ist ja, ich glaube, alle, die Heidenheim aus der zweiten Liga kennen, die wundert das nicht wahnsinnig, aber ist natürlich auch immer ja sehr erstaunlich zu sehen, wenn sowas dann auch in die Bundesliga übertragen werden kann. Ja, für Heidenheim, da wird es jetzt tatsächlich ernst, die spielen auswärts beim FC Bayern als nächstes, dann zu Hause gegen Bochum, sehr interessantes Spiel, glaube ich, für beide, gerade trennen die beiden Mannschaften nämlich 2 Punkte und nur einen Tabellenplatz quasi, also sind direkte Tabellennachbarn und spielen dann auswärts bei RB Leipzig, der VfB, der muss als nächstes gegen Borussia Dortmund ran, dann auswärts bei der SGE aus Frankfurt und dann zu Hause gegen Werder Bremen. Also auch sehr interessante Partien. Ja, und dann wollen wir tatsächlich zu unserem nächsten Spiel gehen. Das ist Mainz 05 gegen RB Leipzig. Und das hatte durchaus eine Überraschung für uns bereit, dieses Spiel. Denn Mainz 05 gewinnt sein erstes Saisonspiel nach Bo Svensson und unter Interimstrainer Jan Sievert. 75 Minuten passiert dabei vor beiden Toren relativ wenig, was vor allem ja für Mainz Abwehrarbeit spricht, glaube ich. Und dann leitet Fernandes nach einer Leipzig-Ecke den Konter ein. Unisivo findet den von links einlaufenden Lee und es steht 1:0. Und nur 4 Minuten später trifft Barrero zum 2:0. Das Tor wird länger überprüft, da da Costa im Abseits stand. Aber Schiedsrichter Bastian Dankert entscheidet auf Tor. Ganz kurz, bevor wir in die Spielanalyse gehen, es gab da auch einen Nebenschauplatz, neben dass Bo Svensson nicht länger Trainer ist von Mainz 05. Und zwar hat sich Mainz tatsächlich endgültig von El Ghazi getrennt. Der hatte, da gab es ja eine Menge Statements und der hatte dann bei sich hochgeladen, dass er würde den Post, in dem er ja unter anderem Israel das Existenzrecht abspricht, er würde das nicht zurücknehmen. Das wäre mit dem Verein nicht so abgesprochen gewesen, welches Statement sie released hätten. Und dann hat Mainz tatsächlich sich dazu entschieden, sich von diesem Spieler zu trennen. Ich glaube, im Endeffekt ist das auch die richtige Lösung. An der Stelle auch nochmal Solidarität mit allen Hinterbliebenen von zivilen Opfern in diesem Krieg. Ja, volle Solidarität und ich glaube, wir können den Schmerz nicht mal annähernd nachempfinden. Und ja, ich glaube, es ist aber auch einfach klar, dass jüdisches Leben auch geschützt werden muss und gleichzeitig, ja, die Solidarität mit PalästinenserInnen auch da sein muss. Und ich glaube, ja, im Endeffekt für Mainz keine einfache Aufgabe, aber ich glaube auch den einzigen Weg, den sie jetzt gehen konnten. Aber zurück zum Sportlichen, auch wenn das immer so ein bisschen schwierig ist. Greta, ich muss sagen, mich hat es für Mainz tatsächlich ein bisschen gefreut, dass sie jetzt endlich ihr erstes Saisonspiel gewinnen konnten und für mich tatsächlich auch verdient. Wie siehst du das?
Stimme ich dir total zu. Also mich hat es auch für Bo Svensson irgendwie gefreut. Es gab ja einige Plakate auch so im Stadion und so, die ihm nochmal gedankt haben. Und ja, überhaupt nicht unverdient. Also die erste Halbzeit fand ich ehrlich gesagt lahm, so. Man hat nichts verpasst, wenn man die nicht gucken würde. Da waren sie sehr, sehr defensiv. Und ich hatte das Gefühl, in der Halbzeit sind sie dann so aufgewacht und haben irgendwie gemerkt, oh krass, wir haben das ja unter Kontrolle. Und von Leipzig kommt wenig bis nichts. Lass uns doch mal gucken, was dann vorne rum passiert. Und ja, zwei schöne Tore. Leipzig hat, ich glaube, da müssen wir nicht drüber streiten, mehr individuelle Klasse. Aber ist halt nicht konsequent genug. Und am Ende des Tages ist das ja ein verdienter Sieg, stimme ich zu.
Was ich sehr interessant fand, was Mainz richtig gut gemacht hat, ist, dass diese Pässe in die Tiefe, die Leipzig dann ja auch gerne irgendwie auf einen Opendar spielt, die wurden richtig, richtig gut zugestellt. Also es war ein richtig kontrolliertes Abwehrverhalten. Es gab, glaube ich, ein, zwei Möglichkeiten von Xavi, so der da irgendwie vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, aber da standen direkt ein, zwei Spieler um ihn rum. Es gab, glaube ich, in der zweiten Halbzeit diese, da wo Fernandes sofort zustellt, sodass klar wieder überhaupt nicht durchkommt oder direkt zur Ecke klärt. Und du hast es irgendwann im Stadion tatsächlich auch gemerkt. Also ich finde, du konntest in der ersten Halbzeit noch nicht so, aber ich finde, in der zweiten Halbzeit, jede Abwehraktion wurde gefeiert wie ein Tor. Und ich glaube, das ist in so einem Moment, du hast halt nicht nur gewonnen, sondern du hast eben auch zu null gewonnen. Und man muss auch einfach sagen, Leipzig fand ich erschreckend defensiv, also erschreckend defensiv in der Offensive im Endeffekt. Also XG von 0,51. Das ist also meiner Meinung nach einer Spitzenmannschaft, wie Leipzig es eigentlich ist und wie sie es auch immer wieder gezeigt haben, nicht würdig. Und man muss einfach sagen, Mainz hat in der Vergangenheit schon mal gegen Leipzig gewonnen, vielleicht auch überraschend. Und ich glaube, manchmal steckt es dann doch in den Hinterköpfen drin, dieses so, ey, komm. Ganz ehrlich, das ist genau das Spiel, der erwartet sowieso kein Mensch was von uns. Das ist Spiel 1 nach Bo Svensson. Jetzt lass uns alles reinwerfen und einfach eine Seele auf den Platz lassen. Und das wurde dann ja auch honoriert. Und wie du schon gesagt hast, also es war natürlich, ich fand es auch wirklich guten Fußball. Also das 1-0 von Lee, wie die Ketten überspielt haben. Ein Pass, Fernandes, der den Überblick behält, der selber dann noch mit in den Strafraum läuft, um da auch anspielbar zu sein. Das war richtig, richtig stark gemacht. Und ja, ich muss einfach sagen, also ich möchte tatsächlich auch über das 2-0 diskutieren, weil für mich hat auch Mainz komplett verdient gewonnen. Aber ich möchte auf dieses 2-0 zu sprechen bekommen, weil ich dachte, das Tor wird zurückgenommen. Weil ich dachte, Da Costa greift aktiv ins Spielgeschehen ein, auch wenn er den Ball nicht berührt, aber er bindet aktiv ja irgendwie einen Defensivspieler und hinterher stehen er und Barrero ja eigentlich hintereinander, also beide können eigentlich einschieben. Ja, könnte man jetzt argumentieren, gut, dann müssen sie halt schon Barrero stellen, dann müssen sie nicht noch Da Costa stellen, aber ehrlich gesagt habe ich erwartet, dass es nicht anerkannt wird mit den Abseitsregeln, die ich kenne. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Greta.
Ich war auch überrascht. Also ich habe es im Spiel selbst nicht so klar gesehen. Und als man dann diese VAR-Bilder eingespielt bekommen hat, dachte ich auch er greift ein. Also ich bin völlig okay damit, dass er gegeben wird. Ich verstehe halt, und das ist jetzt so sehr stammtischmäßig, aber ich verstehe halt nicht mehr so, wann wird eingegriffen, wann nicht. Und eigentlich ist ja Abseits sowas, also eingegriffen vom VRR. Und Abseits ist ja eigentlich so eine sehr schwarz-weiß Entscheidung, jetzt nicht so wie Handspiel, wo man gefühlt jeden Spieltag 5 neue Regeln hat. Deswegen hat es mich auch überrascht. Ich würde gleich gerne noch was zur Mainzer Leistung sagen, aber ich weiß nicht, ob Phil eingreifen möchte.
Alles gut. Also prinzipiell ist es, ich bin es leider über ein Fahr irgendwie weiter zu diskutieren. Schon allein, dass man so viel darüber diskutieren muss, zeigt, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein soll. Also in dem Fall war es jetzt aber ein Positivbeispiel für ein Fahr. Also das Tor hätte nicht gezählt ohne den Fahr. Und in meinen Augen, so wie ich alles verstehe, war das kein Abseits, weil er nicht angegriffen hat. Und von daher war das ein Tor. Vielleicht spielt er auch eine gewisse Sympathie für Mainz in dem Spieltag mit. Also ich mag auch Leipzig, aber in dem Fall war ich auch sehr erfreut, dass Mainz mal wieder den Turnaround geschafft hat. Du darfst gleich auf die Leistung eingehen von Mainz, Greta. Ich will eine Sache sagen. Mein Eindruck war insgesamt, Leipzig war so in einem depressiven Loch von der Pokalpleite vielleicht. Hat man auch in der 13. Minute sehr gut gesehen, als sie einfach selbstverständlich zum Eckball rausgelaufen sind, dachten, sie hatten den Eckball und Mainz einfach weiterspielt und eigentlich da schon das 1-0 machen muss. Das war eine Riesenchance. Da müssen sie das 1-0 machen, dann läuft das Spiel sowieso noch anders. Und die Szene hat mir gezeigt, die waren nicht da am Samstag. Die waren doch beim Pokalspiel, die hatten mit sich selbst zu tun. Und Mainz auf der anderen Seite durch diesen ja fast schon einmaligen Effekt von Bo Svensson nachts um 3:30 irgendwie zu sagen, Leute, ich stehe nicht über dem Verein. Vielleicht ist es besser, ich ziehe mich zurück, ich erreiche euch nicht. Und dieser Trainerwechsel gibt einen Impuls in irgendeiner Form und Mainz erste Halbzeit, gut, hat nicht so die Courage, müssen sich rantasten und auf einmal merken sie, hey, wir können ja doch noch Fußball spielen. Das ist meine Analyse.
Ich habe das Gefühl, sie haben spielerisch gar nicht so viel anders gemacht, sondern sehr diszipliniert und konzentriert alles gemacht und hatten Bock und wollten kämpfen. Wenn man sich mal die Laufleistung anguckt, sind die auch ein paar Kilometer mehr gerannt und sowas. Und Leipzig ist eigentlich in vielen Statistiken überlegen, also viel mehr Ballbesitz, bessere Dribblings, Zweikämpfe gewonnen und sonst was. Aber Mainz hat halt gekämpft so und ich finde, sie haben RB sehr gut im Spielaufbau gestört, gerade in der zweiten Halbzeit. Also früh im Spielaufbau richtig gestresst, finde ich, konnte man sehen. Leipzig tut sich dann schwer, weil Mainz halt so tief steht und klar, also Zentner hält da auch noch gut. Das ein oder andere Mal hat man hinterher auch gesehen, das Trikot war komplett verdreckt, aber so muss es ja auch aussehen. Und du hast gerade schon die beiden Tore angesprochen, also Lee möchte ich da auch nochmal hervorheben, rennt super viel. Also ich glaube, das war jetzt gar nicht so dieses spielerisch wird krass was umgestellt, sondern wirklich konzentriert runtergespielt und Leipzig ein dankbarer Gegner.
Ja, es ist ja auch immer so, man spricht ja gerade in solchen Situationen, wo man ehrlich gesagt sagt, okay, na, wir sind 3-0 gegen Hertha BSC aus dem Pokal rausgeflogen.
Ja.
Ist natürlich vom Namen her jetzt nicht unbedingt ein Zweitligist, aber ist halt faktisch ein Zweitligist so.
Mhm.
Viel schlimmer kann es ehrlich gesagt nicht mehr kommen, stand jetzt. Also, ne? Und ich glaube, wo man ja da immer ganz beliebt von spricht, ich zahle auch gerne 5 Euro einen Straßenschein, back to the basics. Also wirklich einfach zurück auf Zweikampfverhalten, diszipliniert verteidigen und ganz ehrlich, ja klar hatte Leipzig mehr Ballbesitz, aber Greta, du hast es schon angesprochen, sie wurden früh gestört und Leipzig wusste ja einfach nicht, wohin mit dem Ball.
Genau, ja.
Also es hat ja überhaupt nicht funktioniert, da irgendwie die beiden Ketten, also oder irgendwie das Spielsystem miteinander zu verbinden. Da war immer, dann kam der Ball irgendwie im Zentrum an und dann war erstmal Feierabend und dann wurde der Ball sich irgendwie so ein bisschen zugespielt. Aber sobald es nach vorne ging, ich hatte auch das Gefühl, irgendwann war bei Leipzig so da, ja, aber wir müssen ja jetzt ein Tor schießen. Also müssen wir ja eigentlich, aber dann stand Mainz da halt immer und hat gesagt, ja, dann macht halt, aber ab Strafraum war das, was Leipzig dann angeboten hat, auch nicht gut. Die einzig wirklich gute Chance, du hast es angesprochen, wo Zentner pariert, war für mich dann Ende der zweiten Halbzeit dieses Ding von Raum, glaube ich, wo Zentner dann auch einfach einen guten Überblick hat, den Schuss gut gut klärt. Und Forsberg bekommt da ja anschließend, glaube ich, nicht genug Präzision in den Ball, weil Zentner nur zur Seite klärt. Und wie gesagt, also für Mainz, ich meine, es war auch wichtig, glaube ich, weil es kommt jetzt das Spiel gegen Darmstadt. Also das werden sie, wenn sie einen Aufschwung haben wollen, werden sie gewinnen müssen. Weil sonst bringst du halt wieder Punkte zwischen dich und die Teams über dir. Aber es war, glaube ich, also es trainiert sich natürlich auch viel einfacher, ne, wenn man denkt so, ja, okay, komm, also wir können es noch. Ich meine, es bleibt natürlich trotzdem die Frage, warum ging sowas nicht eher? Ne? Also ich kann das auch, ich habe von ein paar Fans, Mainz-Fans tatsächlich auch gelesen, ja, alles für Bo, aber hätte das nicht auch schon mit, als Bo noch Trainer war, klappen können? Und dann gleichzeitig wird natürlich die Frage bleiben, wer übernimmt Mainz dann? Ne? Also wer ist dann der passende Trainer, um diese Mannschaft da weiter ranzuführen und sie eben auch da unten rauszubringen?
Ich kann mir vorstellen, dass der weitermacht.
Der Sievert.
Ja.
Das denke ich auch. An der Stelle will ich auch nochmal ganz kurz zu Leipzig ein Wort verlieren, und zwar Xavi Simons. Ich habe schon mal vor 5, 6 Jahren, als ich im Rasenfunk war, da ist er gerade von Barcelona nach Paris gewechselt und hat 1 Million als 16-jähriger Handgeld gekriegt oder sowas. Ja, genau. Und damals war eine Riesendiskussion, hey, wie, warum? Und ja, sein Agent zu der Zeit war auch Minola, also auch kein unbeschriebenes Blatt. Aber ihn jetzt zu sehen in der Saison, also ich habe ihn dann so ein bisschen verfolgt, aber ihn jetzt diese Saison zu sehen, ich muss schon sagen, ey, für seinen Alter, der Typ ist eine Waffe, brutal. Brutal stark, macht richtig Spaß. Am Samstag nur eine Szene gehabt, ansonsten bemüht, aber hat auch nicht so ganz geklappt bei ihm. Aber insgesamt die Saison, also Respekt, der wird auch einen großen Weg vor sich haben, glaube ich.
Ja, bin ich auch gespannt. Und dann ist es natürlich auch immer schwer, in einem Kader voller, ja, individueller Qualität dann nur auf einen zu pinnen, ne, warum es dann irgendwie nicht funktioniert hat. Ne. Man könnte genauso auf Openda gehen, dass der ja auch viel gemacht hat. Ne. Wie gesagt, ja, die wurden halt auch einfach gut gestellt. So.
Das genau, hat dann, die hatten als Team keine Antwort auf das, was Mainz gesagt hat.
Ja, genau. Und ich meine, wie gesagt, ist ein Vorteil für Mainz. Ich meine, man ist immer noch auf Platz 17 jetzt, aber hat inzwischen dann zumindest schon mal 6 Punkte. Raba Leipzig steht auf Platz 5 mit 20 Punkten. Mainz spielt als nächstes gegen Darmstadt, habe ich schon gesagt, auswärts, dann auch auswärts gegen die TSG aus Hoffenheim und dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Raba Leipzig muss jetzt in der Champions League bei Roter Stern Belgrad auswärts ran, dann zu Hause gegen den SC Freiburg und dann auswärts bei Wolfsburg. Ja, und ein Team, was, glaube ich, auch endlich mal wieder gerne gewinnen würde, das ist der FC Union Berlin, hat am Wochenende nicht geklappt. Es ist die 12. Pflichtspielniederlage in Folge. Und ja, direkt in der 2. Minute, da trifft Oma Mamouche für die SGE, kann rund 10 Minuten später den Doppelpack schüren. Und Union macht danach wirklich kein schlechtes Spiel. Also stets bemüht, könnte man, glaube ich, sagen. Aber es ist eben so, wenn es nicht läuft, du liegst schon 2-0 zurück. Auch im 5. Spiel in Folge bleibt Union am Ende auch ohne eigenes Tor. Nacho macht dann in der 82. Minute mit dem ersten Torschuss der SGE in Halbzeit 2 das 3-0. Also das war wirklich auch ein perfektes Beispiel für beim einen Team läuft es gerade sehr gut, beim anderen überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, es tut inzwischen einfach ein bisschen weh, auch einen Urs Fischer da an der Seitenlinie zu stehen oder sitzen zu sehen, der einfach nur noch sagt so, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also das sind meine Ideen, nehmt sie, keine Ahnung. Der Rückhalt ist ja auf jeden Fall da, aber Phil, war es wirklich deutlich vom Ergebnis her, so wie es das suggeriert hat, oder denkst du, für Union wäre vielleicht, wenn, hätte, wenn und aber, das Tor nicht so früh gefallen, wäre sowas drin gewesen?
Nee, hätte, wenn und aber gibt es da nicht, glaube ich, in dem Fall. Also sie waren super bemüht. Dribbler heißt wie Frittenfett, würde ich sagen. Der hat sich zerrissen, als Beispiel jetzt rausgegriffen. Ihnen fehlt momentan das Glück, ja. Insgesamt, was ich bei Union bewundernswert finde, ist nach der Niederlage auch diese Woche, ist so ein Wir-Gefühl nochmal verstärkt geworden. Also Stadionzeitschrift hier, Fischer ist der richtige Trainer unter den Fans. Ich habe ein bisschen Kontakt in die Fanszene, gab es auch so ein Gefühl, jetzt erst recht und wir gehen gestärkt aus der Krise hervor. Und das ist alles echt super und wirklich Hut ab. Das ist ein spezielles Flair bei Union. Letztlich muss man aber sagen, die Mannschaft, die will auch. und sie kriegen einfach den Ball nicht ins Tor. Also daran liegt es hauptsächlich, sie kriegen den Ball nicht ins Tor. Und dann im Spiel jetzt gegen Frankfurt war es einfach so, Frankfurt war brutal effizient. Also Wahnsinn, wie die aus 4 Torschossen, glaube ich, 3 Tore machen. Waren auch richtig, richtig gute Tore. Beziehungsweise das erste Tor muss man vielleicht mal ein bisschen auseinandernehmen, gleich in der 2. Minute wieder Freistoß, wie so oft an dem Spieltag. Und dann, der Freistoß ist nicht gut getreten, überhaupt nicht gut getreten. Und anstatt zu klären, stolpert Kral aber den Ball dann zu Marmoush und der aus 16 Metern dann nochmal durch die Beine abgefälscht, irgendwie ins Eck und der Tormann kommt nicht hin. Also das war irgendwie schon bezeichnend für Union. Da lief nach 3 Minuten schon alles irgendwie schief, obwohl sie wollten, obwohl sie da waren. Ja, und Marmoush macht es halt trotzdem. Und das erste Tor war schon bezeichnet dann für die Niederlage in meinen Augen. Und das dritte Tor war überragend von Götze und ich weiß gar nicht, wie hieß der Spieler aus der Jugend? Also
Nacho habe ich so, also dass er tatsächlich auch Nacho genannt wird. Das ist ja. So das, was ich mitbekommen habe.
Ferry Julia heißt der Ferry Julia, ne? Also ja. Auch wahnsinnig tolles Tor, technisch extrem anspruchsvoll, in dem Tempo den Ball so in die Lücke spielen, den Doppelpass und dann zu abschließen. Ja, das war schon auch richtig, richtig stark von Frankfurt.
Ja, dazu gehört ja auch, dass Union ja in der Theorie sogar noch ein Tor macht. Es wird aberkannt, weil Handspiel, also war auch für mich tatsächlich relativ klar. Aber du konntest so sehen, da war so 2 Sekunden Freude und dann ist denen aber alles sofort aus dem Gesicht gefallen. Ne? Und das ist einfach... Es tut mir tatsächlich auch wirklich leid, weil das ist einfach keine einfache Zeit. Und klar, du kannst noch so viel Rückhalt von den Fans haben, aber das gewinnt dir am Ende die Spiele nicht. Und das klingt total blöd, weil ich weiß, wir wollen eigentlich auch ja einen Sport, der über ja einfach Spiele gewinnen und etc. hinausgeht, weil wir wollen ja auch diese Fankultur etc. Aber gleichzeitig ist es natürlich okay, ich glaube auch, dass Union das noch relativ lange mit Urs Fischer durchziehen wird. Aber die Frage ist natürlich schon, ob Urs Fischer dann irgendwann sowas wie Bo Svensson macht und halt von sich selber aus sagt.
Das habe ich auch überlegt.
Okay, ganz ehrlich, irgendwas scheine ich hier ja auch nicht mehr zu erreichen. Weil man muss ja im Endeffekt auch sagen, klar, auch ein Robin Gosens stellt sich nach dem Spiel hin und sagt so, ja, hier 12 Niederlagen in Folge, ist unfassbar mit der Zustimmung. Das ist, stimmt auch alles. So, das möchte ich auch gar nicht kleinreden. Aber trotzdem ist ja, dass Union ja sich auch einen Ruf in der Bundesliga erarbeitet hat in das kurzer Zeit und das ja auch vollkommen verdient. Aber trotzdem ist ja irgendwann so, wir haben gesehen, was so ein Abstieg mit Teams in die zweite Liga machen kann. Und ich weiß, das ist noch lange hin. Aber jetzt, also es ist halt auch super schwierig, sich irgendwann aus diesem Ding zu gefallen. Also ganz ehrlich, lass uns das mal durchrechnen bis Ende des Jahres, was da noch für Niederlagen dazukommen könnten. So steigst du halt im Normalfall, außer du spielst eine Rückrunde wie Mainz 05
ab. Man hat aber auch gesehen, was Erfolg mit Mannschaften machen kann. Ist ja nicht das erste Team, das schnell Erfolg hat, in die Champions League kommt und mit der Situation ein bisschen überfordert ist. Im Sinne von, aus Spielersicht ist ja die höchste Motivation nicht mehr das Spiel am Samstag in der Bundesliga, sondern ey, ich spiele am Dienstag oder Mittwoch in der Champions League auf der größten Bühne im Fußball neben der Weltmeisterschaft und Europameisterschaft und auf einmal ist das die größte Motivation und das im Kopf gebacken zu kriegen oder halt auch für sich selbst, jeder Spieler für sich, ich muss am Samstag meine 105% abrufen und nicht nur unter der Woche in der Champions League. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, gerade für viele Spieler, die eigentlich von sich aus nie gedacht hätten, in der Champions League zu spielen. Zum einen. Und zum anderen, glaube ich, es geht nicht mehr unendlich lange mit Urs Fischer. In meinen Augen geht es genau noch 3 Spiele. Wenn da nichts passiert, bis zum Augsburg-Spiel, wenn sie das nicht gewinnen, dann ist der Ofen aus, glaube ich. Entweder sagt er dann selbst, es ist Schluss, oder Union muss doch irgendwas machen. Denn dann wird es ja richtig, richtig brenzlig, glaube ich, wenn die nächsten 3 Spiele verloren gehen.
Ich glaube auch, dass Urs Fischer aber dann eher der Typ wäre, der das so wie Svensson löst und sagt so, ich kann hier leider nichts mehr tun und das schweizerisch diplomatisch löst. Ich glaube aber auch, dass es jetzt eigentlich das ansteht, was Union so die ganzen letzten Jahre so nach außen transportiert hat. Dieses, wir wollen 40 Punkte holen und wir wollen die Klasse halten und so. Und das kann eigentlich nur noch deren einziges Saisonziel sein. Und ich will gar nicht mal so die Transfers kritisieren und so. Es liegt ja auch viel daran, dass sich deren ganze Spielidee und der Spielaufbau verändert hat, dadurch, dass man jetzt eben die Offensive verstärkt hat und nicht mehr dieses tief stehen und defensiv kompakt und mal gucken, was die anderen machen, durchzieht. Aber ja, also mir tat es auch irgendwie total leid, Urs Fischer da am Rand zu sehen und dieses zurückgepfiffene Tor und so. Und gerade fand ich, die erste Halbzeit war ein super Spiel. Das hat total Spaß gemacht anzugucken. Und ja, Frankfurt war halt gnadenlos effektiv. Und ich glaube, Union verliert gerade eben auch die Spiele, die sie in der Vergangenheit gewonnen haben.
Ja, ich fand, sorry, sag gerne erst.
Ja, also ich kann dir nur zustimmen, Greta. Also es war ein tolles Spiel so zum Anschauen, war echt viel drin. Und wenn Fofana den Ball ins Tor köpft und nicht an die Latte, dann geht es vielleicht auch nochmal anders aus. Wenn der Knotenplatz so früh im Spiel sozusagen, war ja auch irgendwie noch keine halbe Stunde gespielt, als der den Ball gegen die Latte köpft, dann steht es 2-1 und dann hast du vielleicht irgendwie die Möglichkeit, machst noch 2-2 oder noch 3-2 irgendwie glücklich und dann bist du komplett anders nach dem Wochenende als jetzt sozusagen. Aber das war alles nicht, alles Makulatur. Ja. Er ist nicht rein und das ist auch, was ich am Anfang gemeint habe. Sie schaffen es gerade nicht, ein Tor zu machen. Ich weiß nicht, wann sie das letzte Tor in Berlin überhaupt gemacht haben, in ihrem eigenen Stadion. Das ist ja schon Ewigkeiten her. Und das reicht dann halt einfach nicht, um Siege zu holen, wenn du keine Tore machst.
Ich würde tatsächlich an der einen Stelle bei Greta nochmal einhaken. Du hast gesagt, ja, es geht jetzt halt diese Saison tatsächlich nur um diese 40 Punkte. Aber also gleichzeitig, du hast natürlich recht, dass es für einen Verein wie Union Berlin, also für 50% der Vereine geht es erstmal jede Saison nur um, okay, diese Liga ist untenrum, kannst du nie richtig einschätzen, es geht erstmal um Klassenerhalt. Gleichzeitig muss man aber ja sagen, die Transfers, die Union eben gezogen hat, widersprechen da so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, mein einziger Punkt. Und ich empfehle euch auch sehr, sehr den Union-Schwerpunkt mit Till Oppermann. Ich finde, Max und er arbeiten das ganz fantastisch auf. Aber das ist halt tatsächlich, wo ich von außen drauf blicke und sage, ja, gilt dann für mich nicht. Also, weil irgendwann kannst du nicht zum dritten Jahr in Folge europäischen Fußball spielen und jede Saison so, also für mich nach außen klingt es dann so, ja, ja, Leute, aber es geht ja eh erstmal nur um den Klassenerhalt. Klar, wir haben das bei genug Vereinen gesehen, bei einem FC Köln, bei einem FCA etc. Teams, die an sich erstmal vom Kader nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie ein FC Bayern München, wie ein RB Leipzig, wie ein Bayer Leverkusen, wie ein Borussia Dortmund in der Theorie, diese Doppel- oder Dreifachbelastung auch zu stellen. Aber gleichzeitig denke ich mir so, naja, wenn du halt jemanden wie Bonucci holst, letztes Jahr war Isco im Gespräch, diese absurde Nummer, dann sage ich halt auch immer, naja, da musst du dich halt auch dran messen lassen und dann ist halt dieses, ja, jetzt geht's ja wirklich mal nur gegen den Klassenhalt, mir dann tatsächlich als Argumentation ein bisschen zu dünn nach hinten raus.
Total, also stimme ich dir mit allem zu. Ich meinte es eher im Sinne von, das einzige Ziel kann jetzt nur noch das sein, ja, was sie in der Vergangenheit kommuniziert haben. Ist total klar, also niemand hätte den abgenommen, wenn die am Anfang der Saison gesagt hätten, oh, wir wollen 40 Punkte holen, aber dann einen Gosens und einen Volland und einen Bonucci holen. So, das geht ja auch nicht. Aber ich würde eher sagen, es stellt jetzt auf den Prüfstand, wie ernst man das in der Vergangenheit gemeint hat oder ob man denn jetzt wirklich wie man reagiert, wenn der Fall eintritt, den man früher immer als Ziel ausgegeben hat, sozusagen.
Also zu den Transfers kann man ja schon sagen, da hat sich viel getan in Union im Vergleich zu ihrer Aufstiegssaison, wo sie eher Spieler, die halt ins System und charakterlich gepasst haben. Mein Eindruck ist, Runert hat in den letzten 2 Jahren eher nach Namen gekauft. Und ob das jetzt persönliche Befindlichkeit war oder wie es zu den Transfer kam, weiß ich nicht. Am Anfang der Saison habe ich schon gesagt, zu meinem Freund, der Union-Fan ist und da viel in der Szene ist. Ich glaube nicht, dass die Transfers funktionieren. Selbst ein Volland, der richtig guter Kicker sein kann, ich habe nicht das Gefühl, dass der zu Union passt. Und leider ist es so gekommen, bisher zumindest.
Ja, wobei in der Vergangenheit das ja toll gemacht wurde im Kader. Egal, wer weggegangen ist, wo man dachte, oh, das ist jetzt der Moment, wo sie einknicken und irgendwie dieses Kartenhausfeld zusammen wurde, toll immer aufgefangen.
Das stimmt, ja. Ich sage ja auch, gerade ja. Aufstiegssaison oder die ersten 2 Saisons, ja, lief das gut. Mit Max Kruse hat ja einigermaßen auch geklappt, zumindest eine große Zeit lang. Aber jetzt die letzten 2 Jahre halt nicht mehr so.
Ich könnte mir vorstellen, dass man sich dann einfach da einpendelt, also dass man quasi vorher overperformed hat, wie es so schön heißt, und jetzt halt underperformed. Und bin mal gespannt zu sehen, ob sich das dann so in ein, zwei Jahren dann vielleicht irgendwo in der Mitte einpendelt.
Ja, Regression zur Mitte wurde ja, glaube ich, öfter mal genau. in dem Zusammenhang genannt. Will, du hast die nächsten drei Spiele so ein bisschen angesprochen. Also man spielt jetzt auswärts gegen Neapel in der Champions League, ja, dann auswärts bei Bayer Leverkusen, also vielleicht jetzt zwei Spiele, wo man nicht unbedingt erwarten müsste, dass sie gewinnen, und dann eben zu Hause gegen den FCA nach der Länderspielpause ist das, glaube ich, und das ist wirklich, das gehe ich mit, ist so ein bisschen das Knackpunktspiel, wo ich mir dann auch vorstellen könnte, dass dann im Zweifel ein Urs Fischer sagen könnte, wenn es dann vielleicht Spielniederlage Nummer 15 sein könnte, okay, bringt nichts, hier muss, vielleicht muss ich zurücktreten. Ja, und bei der SGE, die spielen auch europäisch in der Woche. Da geht es jetzt zunächst auswärts nach Helsinki in der Conference League, dann auswärts zu Werder Bremen und zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ja, und dann wollen wir zum nächsten Spiel übergehen. Und es scheint ein Gesetz zu sein, wenn ich Gladbach-Spiele gucke und hier besprechen, dann muss es eine Elfmeter-Wiederholung geben. Aber der Reihe nach, Freiburg geht verdient, wie ich finde, nach 7 Minuten durch Höhler in Führung. Danach ist Freiburg auch weiter am Drücker. Vor allem Merlin Röhl ist sehr, sehr auffällig. In der 25. Minute erzielt dann aber Jordan den Ausgleich und Freiburg fällt tatsächlich ein bisschen auseinander, denn nur 4 Minuten später erzielt Plea das 2-1 und Gladbach dreht das Spiel. In der 35. Minute kommt es dann richtig dick für Freiburg, da fault Lienhardt nämlich Jordan und es gibt Elfmeter. Atubulu hält erst gegen Weigel, verlässt aber zu früh die Linie, der Elfmeter wird wiederholt und Weigel hat nochmal eine zweite Chance. Also ich fand es fast ein bisschen frech, weil dieser Elfmeter war wirklich unfassbar schlecht geschossen. Und ja, in der zweiten Halbzeit sucht Freiburg dann so ein bisschen nach Ballkontrolle und auch Spielkontrolle und kann in der 70. Minute den Anschlusstreffer durch Weishaupt erzielen. Und Freiburg drückt auf den Ausgleich, kommt dann auch dazu in der Nachspielzeit, denn da bekommt Freiburg auch einen Elfmeter zugesprochen und den verwandelt Grifo. Kreda, erstmal durchatmen. Ich finde, Freiburg, die mussten ja eine Reaktion zeigen, so ein bisschen auf das Spiel, also auch auf das Pokalausscheiden, die 0-3-Niederlage gegen den SC Paderborn oder die Niederlage gegen den SC Paderborn. Wie hat dir Freiburg denn in diesem Spiel gefallen?
Das ist eine zweigeteilte Antwort. Zu Anfang und zu Ende richtig gut, also total wach, Bock auf Offensivfußball, Bock auf Angriff. So die ersten 10, 15 Minuten fand ich richtig toll von Freiburg. Die haben gut ins Spiel gefunden. Und ich habe das Gefühl, da, wo sie, also wo Gladbach dann wieder reingefunden hat oder aufgewacht ist, wie auch immer man es nennen will, ist Freiburg halt irgendwie total eingebrochen. Die haben den Faden verloren, sind nur hinterhergelaufen. Also ja, die Phase des Spiels hat mir gar nicht gefallen. Und die letzten 20 Minuten hingegen wieder, wie am Anfang, gefangen und drücken auf den Ausgleich, wie du auch schon gesagt hast. Und natürlich ist es Grifo, der es dann macht und so. Also irgendwie doch gefühlt wieder heile Welt in Freiburg. Aber deswegen würde ich meine Antwort zweiteilen.
Ja, würde ich mitgehen. Ich finde, bei Gladbach muss ich auch wieder sagen, die sind immer noch nach wie vor ein Fragezeichen für mich, weil die haben dann diese Phase nach dem 1-1 dann quasi, wo man denken könnte, okay, die können halt noch 4 Tore schießen. Davor ist aber das, was wir hier auch schon angesprochen haben, was immer wieder Thema ist, diese komplette Statik in dem Gladbacher Spiel. Da wird sich irgendwie komplett mechanisch der Ball zugespielt. Es ist aber überhaupt gar keine Idee, wie ich den Ball zwischen den Ketten hin und her spielen möchte, wie ich überhaupt einen vernünftigen Angriff aufbauen möchte. Gleichzeitig sehen wir dann, okay, ein Ball, Plea oder irgendeiner der Offensivkräfte, und es ist einfach ein absolut anderes Spiel von Gladbach. So, als hätten die dann auch irgendwie eine Maske abgenommen oder so. Und das ist wirklich ein Fragezeichen, was ich da habe, weil ich mir so denke, ja, aber wie kann das denn sein, dass es, keine Ahnung, 50 Minuten dann richtig guter Fußball, wie ich fand, von Gladbach war. Es war auch ein spannendes Spiel. Aber wie sie dann wieder nach, durch dieses 2-3, wo sie endlich immer noch führen, und dann brechen die komplett weg wieder. Also dann fängt wieder dieses statischer an. Und ich weiß nicht so ganz, was da, also ich meine, dazu muss man ja auch sagen, sie mussten ja relativ früh auch noch verletzungsbedingt wechseln. Dann Hack kam dann vor der Pause noch rein. Ich finde, das hat man dann auch gemerkt, dass da so ein bisschen erstmal die Umstellung reinkam. Aber trotzdem, also ich verstehe es nicht so ganz, wie bei Gladbach da immer wie so wieder ein Schalter umgelegt wird, obwohl sie, also ich meine, wenn ich das vergleiche mit dem Spiel gegen den FC Köln, ist ein wahnsinnig großer Unterschied, aber ich verstehe nicht, warum die das nicht öfter auf den Platz bringen.
Gehe ich voll mit. Ich finde auch, Seoane ist für mich so ein Fragezeichen. Also es liegt vielleicht auch an seinem ganzen Auftreten und an seinem Look, keine Ahnung, aber das ist für mich wirklich so, den kann ich ganz schwer greifen. So, wofür steht der? Hallo, was machst du? Was ist deine Idee? Vielleicht tue ich ihm da aber auch Unrecht, aber ja, finde ich schon. Und gleichzeitig, wie du auch schon sagst, wenn sie dann halt spielen, dann machen sie das total toll. Also Jordan ist an allen drei Toren beteiligt, also in dem Sinne, dass er den Elfmeter später rausholt. Gladbach ist total toll, finde ich, als sie dann eben aufwachen und innerhalb von 4 Minuten das Spiel drehen, die Bälle zu gewinnen, die spielen sich den Platz raus. Ich finde, das 1-2 ist da total beispielhaft. Plea macht ein super Spiel. Also die Führung ist total verdient, die zwischenzeitliche.
Ja. Und gleichzeitig muss man ja auf Freiburg gucken, weil du hast gerade das 2-1 angesprochen. Und das fand ich schon krass, weil das hat man auch in der Woche schon gegen Paderborn gesehen. Also das, was Plea da macht, das konnte Muslia von Paderborn auch machen. Ne? Also ich meine, der Kommentator war auch komplett erstaunt. Er hat gesagt, das funktioniert so nicht. Ich kann nicht vom rechten Spielfeldrand einmal durch die halbe Defensive mit dem Ball am Fuß laufen und dann auch noch abschließen. Lienhardt, der für mich sonst kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber der läuft ja einfach hinterher. Also ich verstehe das, dass der vielleicht im Strafraum nicht zu einer Grätsche ansetzt, aber da sind ja, weiß ich nicht, 15 Meter davor, wo er einfach nebenher läuft, wo ich sage, das ist ein Defensivverhalten, das kannst du nicht mal Defensivverhalten
nennen. Ich wollte gerade sagen, also, das ist kein Defensivverhalten.
Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, das habe ich unter Streich bis jetzt weniger so gesehen. Also, dass es wirklich in Folge die gleichen Fehler gab in der Defensive. Also, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich meine, für sie am Ende dieses 3-3 ist natürlich für die Moral gut. Aber ich meine, im Endeffekt muss man ja auch bei Freiburg sagen, spielen jetzt momentan auch europäisch. Ich glaube tatsächlich, dass es dieses Jahr nicht für europäischen Fußball reichen wird. Ich glaube, dass da tatsächlich einfach ein bisschen die Puste raus ist aus den letzten Jahren, dass da vielleicht mal nicht so die Transfers gemacht wurden wie in den vergangenen Jahren, was aber auch vollkommen okay ist. Na, also ich glaube nicht, dass Freiburg, oder so kommt es mir nicht vor, das Selbstverständnis hat, dass es jetzt 5 Jahre lang jedes Jahr europäisch spielen muss, sondern dass man da auch die richtigen Lehren draus zieht. Aber trotzdem fand ich es zwischendurch durchaus erstaunlich, was sie da defensiv veranstaltet haben.
Ja, gehe ich mit allem. Also wie gesagt, kein großer Transfersommer oder so. Andererseits denke ich, okay, wenn es die gleichen Fehler sind, dann hat man nur eine Baustelle da und kann das irgendwie analysieren und im Optimalfall beheben. Ich würde gerne noch über den Elfmeter sprechen, den wiederholten. Es hat mich so aufgeregt. Also du hast schon gesagt, der war schlecht geschossen, also der zum 1-3, nicht der zum Ausgleich am Ende. Aber da sind wir wieder bei der VAR-Diskussion, weil irgendjemand den Bockermann da über die Linie hat und keine Ahnung was. Also das finde ich, oder das war auch im Vergleich zum Pokal, wo es ja in der zweiten Runde eben keinen Videobeweis gab, hat man hier wieder gesehen, wie es irgendwie auch, ich will nicht sagen kaputt machen kann, aber es hat mich so genervt, dass dann direkt wieder nachgeguckt und wiederholt wurde. Zumal man ja sagen muss, ein Elfmeter ist ja so eine klare Torschance, das ist ja eigentlich schon ein Geschenk in dem Sinne. Und den dann zu halten, krass, also klar, war nicht gut geschossen, aber finde ich irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Kosten nutzen, aber so dieses, es ist dann eine extra Bestrafung, den nochmal zu wiederholen, finde ich, vor allem für so ein bisschen. Also klar, am Ende des Tages war er halt drüber, aber das waren Zentimeter.
Ja, ich weiß tatsächlich auch nicht, weil es wurde auch, also es wurden mir als ZuschauerInnen immer nur die Bilder gezeigt von, da soll jemand zu früh in den Strafraum gelaufen sein. Und hinterher wurde gesagt, Atubulu hat aber die Linie verlassen. Weil genau. Ich fand nämlich auch dieses in den Strafraum laufen, dachte ich so, boah, okay, aber da müssen wir jetzt auch wirklich anfangen, vor jedem Tor, was nach Einwurf also fällt, zu gucken, dass der Typ, der vorher den Einwurf gemacht hat, nicht da die Linie übertreten ist. Ja. Also ich meine, ich verstehe die Regularien schon, es sind halt die Regularien, Aber ich habe halt auch das Gefühl, also für mich wäre das so eine Entscheidung, wenn es der Schiedsrichter auf dem Platz sieht, okay, weil ich meine, ganz ehrlich, es gibt keine Situation in einem Spiel, wo die Schiedsrichter auf so wenig gleichzeitig gucken können, jetzt mal blöd gesagt, wie in dem Moment. So.
Ja.
Da steht ein Linienrichter, kontrolliert den Torhüter, da steht ein Schiedsrichter, der kontrolliert, ob mit der Ausführung alles passt. Und dann ist das die Szene, wo ich mir sage, okay, wenn es auf den Platz fällt, kann ich verstehen, wenn er sagt, nee, du hast zu früh verlassen. Aber das ist, finde ich, immer, ich bin da voll bei dir. Ich finde, für mich hat das auch so einen bitteren Beigeschmack, dass es wiederholt wird. Again, ich verstehe die Regeln an sich, dass es nun mal so sein muss, dass der mit dem Fuß auf der Torlinie sein muss. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es dafür kein Gelb mehr gibt, weil das fand ich tatsächlich dann doch eine Nummer zu viel. Aber ja, also ich weiß nicht, wie siehst du es, Phil?
Ja, die Szene ist ganz klar. Wenn du als Bundesliga-Tormann Höchstleistung bringen willst und, Entschuldigung, du versuchst einen Elfmeter zu halten, dann hast du irgendwie geistig, bist du nicht dabei, ob du jetzt genau auf der Linie stehst oder vielleicht einen kleinen Tick davor. Also,
und das war ja wirklich nur ein Tick.
Richtig. Natürlich brauchst du irgendwie eine Regel. Eine klare ist einfach, wenn du auf der Linie stehst, ist korrekt, ansonsten nicht. Aber ist trotzdem schwer. Also, wem mag man da einen Vorwurf machen und warum? Also, ganz schwer. Insgesamt zum Spiel, ich habe ja noch nichts gesagt bisher. Das war ein krasses Spiel, weil extreme Leistungsunterschiede der Mannschaften innerhalb des Spiels. Aber insgesamt, die Tore waren ein komplettes Abbild vom Spieltag. Ja. Erstes Tor, klassisch, Longline, Querreihen, Tor. Zweites, überragende Standardsituation von Gladbach, die eingespielt war. Richtig, richtig cool, hat mir richtig toll gefallen. Habe ich mir auch 20 Mal angeschaut. und war auch so ein bisschen der Auslöser dafür, dass das Spiel gekippt ist. Ja. Das 1-1. Und ja gut, 2-1, Sololauf, Elfmeter, der stolpert und wirft seinen Gegenspieler dabei um. Mann, das war richtig bitter. Also der stolpert und schmeißt einfach seinen Gegenspieler um und deshalb gibt es Elfmeter. Ja. Naja, aber ja, so insgesamt trotzdem als neutraler Zuschauer hat alles gehabt, das Spiel. War sehr interessant zuzusehen. Ich kann dir nur zustimmen, Greta, dass ich von der Trainerphilosophie jetzt in Gladbach irgendwie auch nicht weiß. Das war schon in Leverkusen so, ich kann es nicht greifen. Ich will ihm nichts Böses tun. Er hat wahrscheinlich Sachen, die viele andere nicht haben, aber im Vergleich zum letzten Jahr auch, also da war irgendwie ein anderes Leben in Gladbach drin mit Stindl und Hoffmann. Ich habe so das Gefühl, dass die, also Kramer ist ja sicherlich eine Stütze in der Mannschaft, so in der Kabine und überall, aber ich habe das Gefühl, dass mit Stindl, der halt gegangen ist, auch nochmal und Hoffmann so interne Aufputscher und Leute, die halt den Laden zusammenhalten, irgendwie gegangen sind und die nicht ersetzt werden konnten. Fußballerisch vielleicht, ja, aber jetzt nicht so zwischenmenschlich.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, die sind noch so auf der Suche nach sich selbst.
Ja,
stimmt. Also ich glaube, das wurde ja auch so angekündigt, auch das wurde ja schon öfter besprochen, es wurde ja auch irgendwie so als Umbruchsaison gemarkt, so, aber trotzdem ist es ja irgendwann, dass man man erwartet irgendwie immer so ein bisschen mehr, ne? Und dann wird man enttäuscht. Und ich meine, gerade, also sie haben ja die individuelle Klasse mit einem Jordan, mit einem Player, der, glaube ich, nach dem Spiel gegen Bochum dann richtig aufgedreht ist, richtig angekommen ist in dieser Saison. Aber es bleiben da halt ab und zu immer diese Fragezeichen. Ich bin da auch mal gespannt, wie die Saison verläuft. Ich glaube tatsächlich, so ein bisschen Hot Take, dass wir hinter Gladbach und Freiburg ungefähr an der gleichen Position in der Tabelle sehen. Also, dass sich das beides so im Mittelfeld, oberes Mittelfeld der Tabelle einpendeln könnte bei beiden Vereinen. Und ich glaube, das ist dann auch für also ich würde jetzt einfach mal aus meiner Perspektive sagen, damit können beide Vereine auch leben, wenn es dann hinterher so landet.
Ich würde dem widersprechen. Ich glaube, das kann ganz schnell kippen. Gerade so bei Gladbach habe ich das Gefühl, wenn die nicht schaffen, Konstanz reinzubringen, dann kann das ganz schnell einen negativen Lauf nach sich ziehen. Und ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die es nicht so richtig auf die Straße kriegen in dem Setup momentan. Die müssen viel bewegen, damit sie Konstanz reinkriegen. Und dieses Spiel zum Beispiel auch über die Zeit. Also als Bundesligamannschaft, nachdem Freiburg so desolat war, musst du normal dieses Spiel über die Runden kriegen, 3-1.
Das stimmt. Ich wollte gerade zu dir sagen, Eva, gehe ich komplett mit dem Unterschied, dass, glaube ich, Freiburg voll okay damit ist, weil man immer noch irgendwie realistisch und bodenständig genug ist und das auch so geplant wird. Und dass Gladbach, glaube ich, aber immer noch so diesem Bild der vergangenen Jahre so hinterherhinkt. Und deswegen meinte ich auch gerade, die sind so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst. So, wo ordnet man sich als Verein ein? Was ist eigentlich der Anspruch? Wie kann man Transfers tätigen? Will man Europa erreichen? Also so, auch deswegen habe ich irgendwie nicht so eine ganz Idee von diesem Verein. Und was jetzt auch gegen sie spricht, ist, dass Jordan sich ja verletzt hat. Also hat man ja im Spiel gesehen, wie wichtig der war. Vielleicht wäre es auch anders ausgegangen, wenn er eben nicht verletzt gewesen wäre. Aber du sagst es, eigentlich müssen die, wenn Freiburg so einbricht, das nach Hause nehmen.
Ja, es kam dann ja auch Robin Hack ins Spiel. Ich kenne ihn ja aus seiner Zeit hier bei Bielefeld. Das war ja auch ein Transfer, der gefühlt mit 8 Jahren Vorlauf dann eben zustande gekommen ist. Und man muss einfach sagen, bei Robin Hack, der hat halt, wie ich finde, die gleichen Probleme bei Gladbach, die er auch bei uns zwischenzeitlich hatte, dass er am besten funktioniert, wenn das Team funktioniert. Also und das ist natürlich, das war hier noch anders, weil hier war halt einer der herausragenden Spieler. Ich glaube, er muss sich auch erstmal damit, er war bei Nürnberg der Spieler, so der immer nach außen hin gezeigt wurde. Er war es bei Bielefeld und er muss sich in Gladbach halt in ein Gefüge bringen, wo er halt als Ersatz für einen Jordan reinkommt, weil der sich verletzt. Und ich finde, das kannst du zwischenzeitlich noch sehen, dass ihm da auch selber noch so ein bisschen, also er ist auch auf der Suche nach sich selbst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, nicht nur der Verein, sondern auch einzelne Spieler. Und dann, also ich finde auch so jemand wie Rocco Reitz mag ich total gerne bei Gladbach. Ich finde, das ist so ein Lichtblick. Aber auch der, ne, also das sind dann das sind alles immer so Leistungsschwankungen von der ganzen Mannschaft, von Einzelleistungen im Team, wo ich dann auch mit dir mitgehe, Phil. Wird man sehen müssen, wie da auch die Ruhe behalten wird. Also ich sage dann auch, wenn ich sage, es wird eine Umbruchsaison, dann muss ich auch Trainer, wie sehr wir ihn auch irgendwie nicht ganz verstehen können, und Kader die Zeit geben, sich da einzufinden. Aber es ist natürlich wirklich die Frage, wo stehe ich in der Mitte der Saison, wo stehe ich in der Winterpause? Hilft es einfach, 1, 2 Transfers zu tätigen, etc. Das wird wahrscheinlich die Frage sein. Man spielt jetzt als nächstes zu Hause gegen Wolfsburg, dann auswärts bei Dortmund und zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Also auch nicht unbedingt einfache Partien. Für Freiburg geht es in der Europa League gegen Bakatopola, auswärts bei RB Leipzig und zu Hause gegen den SV Darmstadt. Und dann wollen wir noch zum zweiten Sonntagsspiel von gestern kommen. Auch durchaus amüsantes Spiel, fand ich. Wolfsburg und Werder Bremen trennen sich 2-2. Werder geht nach 7 Minuten nach einem direkt verwandelten Freistoß von Duxch, ja, sehr sehenswert in Führung. Mal wieder ein Freistoß, wir haben es wieder. Und der auffällige Czerny, der macht für Wolfsburg dann in der 37. Minute den Ausgleich. Nach einer Stunde dreht Wolfsburg mit Paradise das Spiel. Diese Führung hält aber nur 5 Minuten, bis Boré nach einer Weiser-Flanke einköpft. Und ja, anschließend will Werder noch einen Handelfmeter, können wir auch nachher noch zu sprechen kommen vielleicht, bekommt diesen aber nicht. Und im Endeffekt endet das Spiel für mich dann auch relativ in Ordnung mit 2-2. Phil, fand ich tatsächlich sehr interessant, auch weil wir hier immer dieses Abwechslung hatten. Ne? Werder geht in Führung, Wolfsburg gleicht auf, Wolfsburg geht in Führung, Werder gleicht aus. Mhm. Hätte das Spiel, ich frage mal ein bisschen provokativ, für dich einen Sieger verdient gehabt?
Also es war schon ein unterhaltsames Spiel, aber auch ausgeglichen. Also 2-2 ist für mich vollkommen okay. Alle Werte sind auch ausgeglichen. Also gab viele Torchancen auf beiden Seiten. Insgesamt nach dem Spiel muss man sagen, glaube ich, beide können mit dem 2-2, so wie das Spiel war, zufrieden sein. Wolfsburg insgesamt mit ihrem Anspruch eher nicht. So die letzten Resultate sind, glaube ich, nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, außer jetzt der Pokalerfolg natürlich unter der Woche. Und Werder Bremen nimmt den Punkt gerne mit. Also von daher gerechtes 2-2, unterhaltsames Spiel. Sonntag war insgesamt sehr, sehr schöner Fußballtag mit beiden Spielen, hat Spaß gemacht. Auch überragende Szenen drin, gerade wieder der Standard. Also vor dem Spieltag oder so in letzter Zeit habe ich oft für mich gedacht, ich weiß noch früher, als Thomas Hessler, mein Idol sozusagen, gespielt hat, da war gefühlt an jedem Spieltag hast du ein direktes Freistoßtor gesehen oder 2 oder 3 oder Andi Möller hat 1 reingeschossen oder wer auch immer. Das gab es mal eine Zeit lang überhaupt nicht so gefühlt. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo Standards wieder eine große Rolle spielen und mir persönlich gefällt das gut, ja. Von daher interessantes Spiel, schöne Tore und für mich gerechtes 2-2.
Ich würde bei Wolfsburg tatsächlich zwei Spieler hervorheben, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Die, glaube ich, auch bei beiden, oder ja, auf jeden Fall der eine war an beiden Toren beteiligt für Wolfsburg. Also einmal ist das Czerny. Der ist ja wirklich, also irgendwie sieht er für mich aus wie Mitte 50. Ja. Aber rackert da über den Platz, war gefühlt gerade in der ersten Halbzeit oder bis zu seiner Einwechslung in der 56. bei jeder Aktion vorne drin beteiligt. Und wen ich auch sehr stark fand, war Mähle. Der war auch sehr, sehr stark. Ich meine, der vom 1-1, Friedel kommt irgendwie nicht gegen ihn an und er macht da, kann auch so ein bisschen durch den Strafraum spazieren und dann auch wieder richtig, richtig stark vom 2-1. Ich fand den unfassbar aktiv auf seiner Seite. Der hat die Werder-Abwehr da richtig unter Druck gesetzt. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen bei Wolfsburg tatsächlich.
Ich muss gestehen, Mähle war bisher auch nicht auf meinem Schirm. Jetzt dem Spiel hab ich mich damit auseinandergesetzt. Und er ist die Nummer 3 in der ganzen Bundesliga, was Sprints angeht. Die Nummer 4, was Tempoläufe angeht. Also der macht richtig Dampf. Also da ging es richtig ab auf dem seiner Seite. War interessant, wenn wir in die Details gehen, auch das 1-0 vor dem Freistoß. Da hat sich der VfL ja auch wirklich ein bisschen blöd angestellt. Da ist ein Spieler gegen 5 und Lacroix fault den mit einer gelben Karte, sonst wäre er einfach durchgelaufen durch 5 Spieler. Und so kommt das 1-0 für Bremen zustande. Gerade in der Anfangsphase war ja eigentlich Wolfsburg schon, die haben das Heft in der Hand gehabt, sage ich mal, viele Ballanteile gehabt. Und durch so eine Szene gerätst du dann 1-0 in Rückstand. Und ich glaube, Ballbesitz war bis zur 20. oder 25. Minute irgendwie weit über 60% für Wolfsburg. Ja, und dann gehst du da trotzdem mit einer 0-1, mit einem 0-1 Rückstand in die zweite Hälfte der ersten Halbzeit. Ja, und dann haben sie es aber auch so gemacht. In der 30. Minute gab es noch, hatte ich vergessen. Schmidt muss eigentlich das 2-0 machen nach einer super Kombination. Dann steht es 2-0, dann ist das Spiel gelaufen nach 30 Minuten. So hat er es nicht gemacht und Wolfsburg schafft eben den Ausgleich noch vor der Halbzeit durch überragende Vorbereitung und ja, Czerny muss ihn halt nur noch reinmachen. In dem Fall macht, was ein Torjäger machen muss. Aber die Vorbereitung war schon auch wirklich überragend. Und dann das 2-2 hat der Mähle auch nochmal überragend, also das kann man nicht besser 2-1 machen. Meinst du, ne? Er ist 2-1, Entschuldigung, ja genau. Er hat das Tor quasi dreimal mit vorbereitet. Er hat ganz hinten den Ball geholt, dann Doppelpass im Mittelfeld durchgelaufen, vorne nochmal irgendwie den Ball geholt und dann reingepasst. Also sowas habe ich selten gesehen. Das war wirklich eine überragende Szene insgesamt in der Entstehung auch.
Ja, was ich aber auch zu dem Tor sagen muss, was ich auch selten gesehen habe, also für mich steht Paredes da seit 5 Minuten komplett blank. Er rutscht ja sogar noch aus und kann er das Tor schießen. Das fand ich das haben wir ja auch oft gesehen, da einfach diesen Querpass, ne, also Klassiker, da wo ein Stürmer stehen muss oder ein Offensivspieler steht er. Ich muss sagen, also der zweite Pfosten war so offen bei Werder. Ja. Das fand ich schon, ja, bemerkenswert schlecht verteidigt. Ich drück's, glaube ich, so aus. Da konntest du 3 Minuten vorher sagen, okay, da fällt jetzt gleich ein Tor wahrscheinlich, wenn du im Stadion warst, weil du wusstest, okay, kommt da irgendwie noch jemand hin? Ich glaube, das hätte mich wahnsinnig gemacht als Trainer, als Torhüter wahrscheinlich, weil ich meine, Zetterer, finde ich, kannst du jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen bei beiden Toren oder halt nicht als Erster. Aber wahrscheinlich versucht er da irgendwie zu dirigieren. Aber also, weiß ich nicht, wen ich bei Werder hervorheben würde, wer mir gut gefallen hat, tatsächlich ist Boré im Zusammenspiel auch mit Dux. Ich meine, er macht ja auch das 2-2 hinterher, weil er sich da auch gut freiläuft und dann einfach gut zum Kopfball ansetzt. Aber also generell für mich so die Spieler des Spiels von Werder, auch liebe Grüße an Nina Potzen an der Stelle, sie hat gesagt, wir sollen über sie sprechen, tatsächlich Zetterer, der diese Rolle von Pavlenka eingenommen hat, also Pavlenka war ja, glaube ich, immer mal wieder mal in der Kritik, auch bei Werder auf jeden Fall, so wie ich das mitbekommen habe, etc., der ja eigentlich nie die nominelle Nummer 1 war, macht, finde ich, seine Sache seit Wochen schon sehr stark. Und Boré Dux, da war ich am Anfang der Saison so ein bisschen skeptisch, so okay, das soll jetzt der Füllkrug-Ersatz sein, so der Boré von Frankfurt, weiß ich nicht, ob er da wieder da hinkommt.
Ja, offensiv haben sie es gut aufgefangen. Und defensiv war es auch eins der ersten Spiele, wo sie wirklich sehr diszipliniert gespielt haben, Bremen, außer beim 2-2. Also das ist ja genauso wie das 2-1 sozusagen. ich weiß gar nicht mehr, wer das Tor gemacht hat. Auf jeden Fall kann der zwischen zwei Abwehrspielern einfach hoch und kriegt auch nur Begleitschutz, um das Tor zu machen. Also das war dann auch ja interessant.
Ich würde tatsächlich kurz über die Handspielszene mit dir reden. Du hast gesagt, du möchtest nicht so viel über den VAR reden, aber ich saß direkt, ich finde, und ich glaube, das wurde hier auch oft genug gesagt, es gibt eine Handspielregel, die wir jetzt gefühlt alle einmal versucht haben zu verstehen. Ich dachte, ich hätte sie verstanden. Dann gibt es in der 71. Minute diese Szene, wo es, glaube ich, einen Eckball von Werder gibt. Der Schuss wird geblockt von Schmid. Und Bornau spielt für mich den Ball mit der Hand und vergrößert dabei auch seine Körperfläche. Sagt er noch, es war seine Brust. Ja, also anscheinend hat er ja auch gemerkt, es war seine Hand. Und ich glaube, es wird kurz gecheckt, aber dann wird weitergespielt. Er guckt es sich nicht nochmal an. Der Schiedsrichter auf dem Rasen guckt sich die Szene nicht nochmal an. Und das war für mich tatsächlich, es war eine undurchsichtige Szene auf dem Spielfeld, verstehe ich total, aber für mich ist es dann so, wir haben ihn doch, warum gehst du nicht raus und guckst ihn dir an? Und für die Handelfmeter, die ich in den letzten Wochen gesehen habe, wie er mir erklärt wurde, ich höre dann ja auch gerne zu, aber ist für mich das ein Elfmeter gewesen?
Also ich habe in der Situation auch gedacht, in den letzten Wochen haben wir so viele Szenen gesehen, das ist ein Elfmeter. Und ich verstehe einfach nicht bei der Sache, warum er den Schiedsrichter so quasi beschneidet und die ganze VAR-Sache nicht einfach im Stadion beim Schiedsrichter lässt. Und dann ist es seine Verantwortung, die Entscheidung zu treffen und das Hilfsmittel zu haben, ich gehe raus, guck's mir nochmal an. Und du brauchst keinen Kölner Keller dafür, um irgendwie einen Fahrt zu organisieren, in meinen Augen. Deshalb ist das Thema wirklich leidig für mich. Ich verstehe nicht, warum er da nicht die beste Lösung für alle macht. Stattdessen irgendwie so einen politischen Kompromiss, der von irgendjemand diktiert wird, nur weil man irgendwie Geld oder was. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Auf jeden Fall macht es so nicht den besten Sinn.
Ja, ich bin ja mal
wirklich. Das schreibe ich auch.
Ja, wie er sich noch entwickelt, ich finde ja immer noch, man hat es bei der Greta, ich meine, du warst bei der WM in Australien, da wo ab dem Zeitpunkt, wo die SchiedsrichterInnen ihre Entscheidung erklären mussten, hattest du auch das Gefühl, okay, wenn sie dann rausgehen, dann wussten sie, okay, ich muss es jetzt auch erklären, dann dauert es vielleicht mal eine Minute länger, aber dann gab es auch eine Erklärung so und wo sie sich dann auch dran messen lassen müssen. Wie gesagt, ich bin immer noch dafür, dass der Audiokanal öffentlich gelegt wird, dann hat man es einfach als Zuschauer in einem Stadion. Wie gesagt, ich bin inzwischen Fan eines Drittligisten. Ich bin dann auch froh, wenn man sich nach einem Tor einfach mal freuen kann und einfach auch nach dem Spiel über den Schiedsrichter aufregen kann. So, das ist auch ganz in Ordnung. Es gibt ja tatsächlich noch eine gelb-rote Karte kurz vor Ende. Weil du hast es angesprochen, dass Lacroix ja vor dem 1-0 die gelbe Karte sieht. Ich habe tatsächlich immer so ein bisschen drauf gewartet, na, wird er drauf gelassen und hält er es bis zur Nachspielzeit durch? Hat er dann nicht. War ein Foul an Jinma, für mich auch nicht zu diskutieren. Also war klar, gelb-rot muss man, glaube ich, nicht machen. Und am Ende, ja, also ich glaube, wie gesagt, Werder kann da okay mit leben. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, Werder steht irgendwie auf einer Stelle, so richtig wissen die, glaube ich, auch nicht. Wo geht's hin? Wo wollen wir hin? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? So, auch sie müssen sich finden, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie so super zufrieden damit sind. Und ja, Wolfsburg, ne, Platz 9 mit 13 Punkten, Bremen hat eben 10 Punkte auf Platz 12. Man hat eben seine 4 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Ist punktgleich mit Heidenheim und Gladbach, also Werder Bremen. Ich glaube vor allem Gladbach, again, das ist nicht so ganz deren Anspruch, die sie haben wollen. Aber ja, also im Endeffekt, ich fand es einfach wieder ein gutes Spiel zu gucken. Einfach also ich finde, es gab bis auf vielleicht ein, zwei Spiele, gab es sehr, sehr viele Spiele, die dann doch Spaß gemacht haben, einfach, wenn man sich jetzt unbedingt zu einem Verein gehalten hat. Und ich fand, das war
total d'accord. Also es hat echt Spaß gemacht, so viele Spiele zu gucken am Wochenende, muss ich echt auch sagen. Und die Muster zu erkennen, die momentan so die Bundesliga prägen. Also ja, spannend. Voll.
Aber ich finde, Eva, was du über Bremen gesagt hast, finde ich, kann man eigentlich total auf Wolfsburg auch übertragen, so dieses nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich glaube, für Werder ist das irgendwie noch ganz okay, weil es ja dann letzte Saison doch wieder knapp wurde und die Fans, glaube ich, gezittert haben. Ich glaube, Wolfsburg hatte sich mehr erwartet oder hatte man, glaube ich, so als BeobachterIn auch irgendwie mehr erwartet, vor allem, weil die ja ganz gut in die Saison gestartet waren und jetzt ist das gefühlt eher so ein bisschen ja, Niemandsland da so zwischen Freiburg und Gladbach. Da bin ich viel eher gespannt, wo es irgendwie hingeht.
Ja, hast du auf jeden Fall einen guten Punkt. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr interessant, weil sie spielen ja jetzt als nächstes auswärts bei Gladbach. Also so diese beiden Vereine, wo wir jetzt gesagt haben, ist irgendwie, glaube ich, noch nicht das, wo wir sie sehen, wo sie sich vielleicht selbst auch sehen. Also könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Dann spielt man zu Hause gegen Raber Leipzig und dann auswärts beim VfL Bochum. Und Werder Bremen spielt jetzt zu Hause gegen die SGE, zu Hause gegen Bayer Leverkusen und auswärts beim VfB Stuttgart. Also kein nicht unbedingt das leichteste Programm in den nächsten drei Spielen, würde ich jetzt einfach mal, wenn ich so auf die Tabelle gucke, sagen. Aber ja, ist ein ist sehr interessante Zeit in der Bundesliga. Und ich glaube, in einem Spiel, wo, wenn man nur aufs Ergebnis guckt, man sagen könnte, oh Gott, was war das denn? Wenn man aber sich tatsächlich das Spiel angeguckt hat, dann war das ein sehr interessantes Spiel. Und zwar das Spiel zwischen Köln und dem FCA. Weil in einem Spiel, was wirklich auch immer wieder andere Seiten gesehen hat, also immer ein anderes Team am Drücker, trennen sich Köln und Augsburg 1-1. Köln geht durch Meiner in der 16. Minute in Führung. Augsburg kann rund 10 Minuten später den Ausgleich erzielen durch Tietz, natürlich. Philipp Tietz unter Jestorup ist ja richtig aufgeblüht und danach haben beide Seiten immer wieder gute Chancen. Vor allem Köln fehlt da so ein bisschen die letzte Präzision, um das Spiel zu gewinnen. Bei Augsburg zeigt die Einwechslung von Ruben Vargas zwar spielerische Wirkung, aber eben auch der FCA kann den Siegtreffer nicht erzielen. Wie gesagt, Greta, ich fand es ein wahnsinnig interessantes Spiel. Hat richtig, richtig Spaß gemacht zu gucken. Bei Köln hat das erste Mal Uth seit 18 Monaten, glaube ich, wieder gespielt und hat ja auch fast das 2-1 gemacht. Wie möchtest du gerne das Spiel bewerten?
Als viel interessanter als das Ergebnis vermuten lässt. Also es gibt ja manchmal so Unentschieden, da denkt man so, oh ja, komm, geschenkt. Und ich glaube, das haben sich viele auch bei dieser Paarung gedacht, aber also das war total interessant anzusehen. Das ging offensiv gut hin und her. Ich finde, Augsburg kann sich glücklich schätzen, dass die Damen im Tor stehen haben. Also der hat da hinterher echt noch so ein paar Dinger rausgekratzt, wie man so schön sagt. Aber gehe ich voll mit. Und ich finde, es ist auch ein verdientes Unentschieden. Also wenn man sich jegliche Vergleichswerte ansieht, ist das ziemlich ausgeglichen. Köln hat mehr Torschüsse und mehr Flanken. Das ist ja so generell deren Spielidee, deren Spielanlage. Aber ansonsten sehr ausgeglichen und sehr verdient am Ende, finde ich.
Obwohl ich sagen muss, also kurz, du hast Flanken angesprochen. Ich möchte kurz den Part von Max erfüllen hier und wegen Flanken reiten. Also diese Flanken waren wirklich nicht gut, ne? Also nee. Köln schlägt 37 Flanken in diesem Spiel, davon kommen 7 an. Das ist jetzt, also ich finde halt gerade, wenn du jemanden wie Pacarada unter anderem hast, ich weiß, ich komme immer mit diesen ganzen Zweitligaspielern an, aber das ist halt so einer, der durfte bei mir bei St. Pauli immer alles machen. So, der durfte einfach, der konnte mir Tore schießen, verteidigen, Flanken schlagen, der durfte mir für mich immer alles machen. Er braucht, glaube ich, auch noch seinen Weg, sich da reinzufinden, aber ja, ich würde auf jeden Fall sagen, also beide Torhüter hatten ihre Momente, aber gerade für den Darben richtig, richtig gut, was der da hinten spielt und ich muss einfach sagen, also ich habe auch gerne auf Augsburg geschimpft, auch nicht wenig, aber ich muss wirklich sagen, seit Torup der Trainer ist, ich habe richtig Bock auf Augsburg-Spiele und das ist ein Satz, da dachte ich nicht, dass ich den mal sagen werde, bin ich auch ganz ehrlich, aber ich finde, die haben offensiv einen Plan. Also, und die haben offensiv einen Plan, der nicht heißt, wir warten jetzt, bis der andere einen Fehler macht. Sondern die wissen auch schon, was sie mit dem Ball am Fuß gerade mit einem Philipp Tietz machen können. Klar, da ist immer noch Luft nach oben. Aber ich finde so, die letzten Spiele, die man von Augsburg gesehen hat, da war immer viel hin und her. Und ich glaube, sie müssen schon so ein bisschen noch nach defensiver Stabilität gucken. Aber das war, also gerade auch ein Ruben Vargas, der wird da reingeworfen und fand ich unfassbar gutes Spiel gemacht. Dem fehlt am Ende nur das Tor, weil dann auch hinten, also gerade Carstensen, aber auch also die Defensivreife stand dann auch gut. Aber ja, also wahnsinnig gutes Spiel. Ja.
Gehe ich mit. Ich finde, das hat man auch so im Spielverlauf ganz gut gesehen. Ich finde, Augsburg hat durchaus defensiv gestartet. Ich finde, die haben Köln erstmal machen lassen so. Da muss ich dir dann schon so ein bisschen widersprechen. Aber gerade als sie das Spiel daran dann drehen und es deutet sich ja an, haben sie das Spiel eben in die gegnerische Hälfte verlagert und ihre Chancen dann ja effektiv genutzt. Ich finde aber, da muss man auch noch mal kurz die Kölner Abwehr ansprechen, die da gar nicht gut aussah. Also Gummi kann da, ich glaube, drei Abwehrspieler komplett ausdribbeln. Das sieht viel gekonter aus, als es im Endeffekt, glaube ich, war, ohne da jetzt seine Fähigkeiten kleinreden zu wollen. Aber alle gucken irgendwie zu. Es geht niemand ran so. Und deswegen fand ich auch diesen Ausgleich dann im Endeffekt mehr als verdient.
Insgesamt, da zu der Szene kann man auch nur sagen, nicht nur drei Abwehrspieler, sondern alle 11 Kölner waren im oder um den Strafraum rum und der hat sich gegen 4 Spieler außen durchgesetzt. Also das sieht man selten, so ein Tor, also so eine Passivität.
Ja, das stimmt, die haben wirklich zugeguckt. Alle.
Ja, eine Sache, also auch zum Beispiel Hübers, ne, ist dann überhaupt nicht an Tietz dran. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Nach dem Spiel gab es ein Steffen Baumgart-Interview und das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut, weil Steffen Baumgart hat den Rasen in Köln kritisiert. Und ich meine, man hat das ja öfter mal, dass der gegnerische Trainer das macht, aber Baumgart hat den Rasen in Köln kritisiert und meinte, das geht einfach nicht. Wir haben seit Jahren die gleichen Probleme. Wir haben eigentlich Leute, die sich darum kümmern und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich von da ist eine Verletzungsgefahr da. Gucken Sie, und dann hat er auch gesagt, gucken Sie sich mal beide Spieler oder beide Teams an, wie da Spieler zum Teil vor den gegnerischen Spielern abbremsen oder vom Ball abbremsen, weil sie Schiss haben, dass sie wegrutschen und dann irgendwie eine rote Karte oder so riskieren. Und das fand ich schon, also man kennt ja Baumgart nicht immer so als der, der am ruhigsten Kritik übt. Aber ich finde das tatsächlich ein sehr, sehr gutes Interview, wie er wirklich sagt, so, hier Christian Streich hat schon kritisiert, das haben diverse Trainer kritisiert und ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich wirklich sage, ja klar, es ist Herbst, aber daran kann es nicht liegen. Wir sind ein Bundesliga-Stadion. Wir müssen einen Rasen haben, der Bundesliga-fähig ist. Und ich weiß nicht, ob man hat ja bald eine Länderspielpause, aber auf der anderen Seite muss man sagen, das wäre wahrscheinlich ein Ding gewesen, was man hätte im Sommer klären müssen, ob da ein neuer Rasen verlegt werden muss. Und muss ich auch sagen, also vielleicht hat man es in der einen oder anderen Situation tatsächlich gesehen. Ne? Sind die Spieler weggerutscht? Also meiner gegen Gummi, ne, der ist ja einer der letzten Spieler, glaube ich, der von ihm überspielt wird. Und du siehst halt, wie er wegrutscht, ne, wie er immer wieder wegrutscht. Und man denkt dann immer, er zieht mal vernünftiges Schuhwerk an. Aber ich finde das in Anbetracht der Tatsache, wenn du halt wirklich sagst, so was Baumgart sagst, schon ein Punkt, wo man sagen muss, okay, das ist schon harte Kritik auch am Verein, muss man ja ganz klar so sagen. Und da bin ich mal gespannt, ob der Verein auch darauf reagiert.
Also für mich wäre interessant zu wissen, ob die vielen Flanken tatsächlich ein gewolltes Mittel waren sozusagen und eine Reaktion auf den Rasen, dass er vor dem Spiel gesagt hat, heute versuchen wir es eben mit vielen Flanken, weil ähnlich wie Union, die hatten auch über 40 Flanken in dem Spiel geschlagen, Union Berlin. Da war es aber eher Ausdruck der Verzweiflung so gefühlt, aber in dem Fall dachte ich oder hatte ich das Gefühl, dass es eher ein probates Mittel ist, dass das so gewünscht und gewollt war von Köln. Ja, und was den Rasen angeht, kann man von außen gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das Stadion FC Köln oder der Stadt gehört. Das ist, glaube ich, immer ein Riesenthema. Ja. Wer jetzt dafür bezahlt und wer nicht, wenn das Stadion nicht zu 100% dem Verein gehört.
Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, gab ja auch noch eine sehr kuriose Szene am Ende des Spiels, wo Christian Dingert als Referee aus Versehen die rote Karte zieht gegen Robbe Leo und irgendwie der ist irgendwie schon am Abwinken und denkt so, okay, also ich meine, lustigerweise wird dann ja sogar diskutiert, ob es nicht sogar rot hätte sein können und dann zeigt er ja gelb und ich glaube, Baumgart dachte erst, es hätte einen superschnellen VAR gegeben, der gesagt hätte so, hey, ja, nee, rot ist nicht, aber ich glaube, er dachte, Jorge Leo hatte bereits eine gelbe Karte und hat deshalb gelb-rot gezeigt. Aber hatte er noch gesehen. Aber es war ihm auch sichtlich peinlich. Aber ich muss auch sagen, also bei der ganzen Kritik, die wir auch an dem ganzen System irgendwie üben, das fand ich irgendwie einen sehr lustigen Moment. Irgendwie fand ich durchaus ein bisschen sympathisch. Da dieses alle schon komplett am Ausrasten. Nee, sorry, ich habe es mir nur falsch aufgeschrieben. Tut mir leid. Ah. Das fand ich doch. Aber wie gesagt, also Mich wird es tatsächlich sehr interessant sein, wie Augsburg da in den nächsten Wochen und Monaten weiterspielt. Also ich glaube auch, dass sich das ein bisschen beruhigen wird. Also dass wir nicht so absolute, ich sag mal, Freak-Spieler haben, wie wir sie auch irgendwie gegen Heidenheim hatten oder so. Aber generell, also gerade jemand wie Philipp Tietz funktioniert sehr gut. Das einzige Fragezeichen, was für mich bleibt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist weiterhin Sven Michel. Ich finde, das ist der einzige Spieler, wo ich nicht so ganz weiß, welchen Platz findet er im System Torup. Wo noch so das der einzige Spieler ist, wo ich tatsächlich sage, so, okay, muss man wahrscheinlich so ein bisschen schauen, was da auch die Zeit gibt, was sich da findet.
Ja, ich bin generell gespannt, wo es hingeht. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Trainerwechsel gut und auch überfällig war. Und man kann irgendwie eine Spielidee erkennen. Ich bin jetzt aber vor allem irgendwie so neugierig zu sehen, wie das dann in den nächsten Spielen geht, weil, also du hattest das gesagt, Eva, eine Offensiv auf jeden Fall da, aber es gibt eben immer noch Phasen, finde ich, in Augsburgs Spiel, wo es dann doch wieder abfällt und weniger wird. Und genau das Gleiche für Köln, das ist jetzt irgendwie so, also war ein super Spiel, total. Und man merkt auch, dass ein Waldschmidt der Mannschaft gut tut und dass es gut tut, dass Marc Uth wieder zurück ist. Hat man im Pokal ja auch gesehen, aber das ist irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes. Die stehen jetzt auf dem letzten Platz und der Punkt bringt jetzt auch nicht sonderlich viel oder reicht zumindest nicht, um da irgendwie rauszukommen.
Also Augsburg hat, glaube ich, muss an einer Sache arbeiten. Das ist das 19. Auswärtsspiel, dass sie nicht zu null spielen, sondern immer mindestens ein Tor bekommen. Die müssen defensiv gerade auswärts mal ja das auf die Kette kriegen sozusagen. Und bei Köln, ähnlich wie bei Union, ich ziehe da viele Parallelen. Riesengroßes Bemühen, alle wollen, da ist nichts zu erkennen von wegen, irgendjemand spielt gegen irgendjemand, sondern jeder will, die ziehen alle an einem Strang, aber Effektivität fehlt halt komplett. Also X-Goals waren irgendwie bei über 2, irgendwas und sie machen ein Tor und die anderen sind eigentlich auch große Chancen. Einmal Pfosten, glaube ich, war Glück, aber Pech, aber ansonsten auch nicht so zwingend, dass man sagt, die machen jetzt auf jeden Fall noch ein zweites oder drittes.
26 Torschüsse oder hinterher bei Köln 11 davon aufs Tor. Und wenn da nur ein Tor, da hast du natürlich vollkommen recht. Ja. Und ich muss auch gerade sagen, du hast Waldschmidt angesprochen, Greta. Also ich finde, ja, der ackert viel, aber ich finde, du kannst immer ab einer bestimmten Stelle im Spiel sehen, wo der überdreht. Wo der dann unbedingt sein Tor haben will. Und also das habe ich schon im Derby gegen Gladbach gesehen und ich finde, das hat man jetzt auch, also gegen Gladbach hatte das Tor dann auch bekommen, hier nicht. Und du konntest auch sehen, er hatte gerade wieder eine Chance und dann hat ihn Baumgart auch rausgenommen und hatte halt auch irgendwie so ein One-on-One mit ihm, wo er auch mit ihm spricht. Und das ist so tatsächlich, ja, der bringt viel mit und der macht auch Spaß, aber es gibt immer einen Moment auf dem Spielfeld, wo er dann unbedingt auch sein Tor will. Und dann geht der Kopf eben nicht nochmal hoch, ob ein Gegenspieler mitgelaufen ist. Und dann will er auf jeden Fall das Ding haben. Und das ist halt tatsächlich so ein Problem, glaube ich. Gerade wenn du dich dann doch, ich meine, man ist auf dem 18. Platz, wenn du dich im Abstiegskampf befindest und dann kommt einer, der sagt so, ja, aber hier, ich habe ja die ganzen Möglichkeiten und ich treibe euch ja nach vorne, dann aber auch sagt, ich möchte es auch unbedingt jetzt ziehen, dieses Tor und ich möchte jetzt unbedingt diesen, also wirklich dieses All-In und ich möchte hinterher meinen Namen hier irgendwie auf dem Sheet sehen, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Und dann hast du auch einfach ein mannschaftliches Problem, weil dann fällt halt da ab irgendeinem Zeitpunkt, glaube ich, was auseinander. Ich glaube, dass Baumgart das moderiert bekommt. Ich glaube, dass er das tatsächlich gut kann. Das wollte
ich gerade sagen, ja.
Aber ich glaube, dass er es auch langsam aber sicher moderieren muss. Und ich glaube, damit hat er am Samstag dann doch irgendwann angefangen, als er Waldschmidt halt rausgenommen hat und gesagt hat, so, hey, jetzt hier mal ein bisschen Piano.
Ja, guter Punkt. Stimme ich voll zu. Und ich glaube aber auch, dass wenn jemand das irgendwie moderieren kann, ist es Baumgart.
Und man muss auch sehen, also Köln hat sich sehr bemüht, aber das Spiel kann ganz leicht verloren gehen. Also Vargas kann hier und da vielleicht das 2-1 machen und dann verlierst du auch dieses Spiel und hast nicht noch zumindest den Punkt.
Ja, da hast du recht. Ja. Gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags. Es war das Spiel vom Freitagabend. Ach, Entschuldigung, ich schulde euch noch. Köln spielt auswärts gegen Bochum. dann zu Hause gegen Bayern München und dann auswärts gegen SV Darmstadt 98. Also ich glaube, gerade Bochum und Darmstadt, da wird der Augenmerk drauf sein. Der FCA spielt gegen die TSG auf Hoffenheim zu Hause, auswärts beim FC Union Berlin und zu Hause gegen die SGE. So hört es aber wirklich zum letzten Spiel. Und zwar war das Freitagabend zwischen Darmstadt und Bochum. Und nicht nur Mainz gewinnt sein erstes Saisonspiel, sondern auch der VfL Bochum. Und zwar, und dabei geht der VfL in beiden Halbzeiten jeweils durch Asano in Führung. Zwischenzeitlich erzielt Darmstadt den Ausgleich, aber eine rote Karte gegen Holland und damit die vierte in der laufenden Saison, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, für den SVD. Das spielt dann den Bochumern durchaus in die Karten. Phil, ich finde, man hat beiden Seiten durchaus angemerkt, dass sie ja dann nach dem Spiel 14. und 15. waren. Es war kein sonderlich gutes Fußballspiel, glaube ich. Ich glaube, das können wir so am Ende sagen. Ist für dich dann hinterher trotzdem Bochum der logische Gewinner?
Die ersten werden die letzten sein, kann man hier zu dem Spiel sagen. Ja, also insgesamt das Spiel betrachtet, es war nicht so unterhaltsam wie alle anderen Spiele an dem Spieltag, muss man sagen. Es war eher eine zähe Angelegenheit. Dennoch insgesamt, glaube ich, Bochum hat das Spiel verdient gewonnen. Auch wenn Darmstadt in großen Teilen viel mehr Ballbesitz hatte und auch viel bemühter war, aber Bochum hat defensiv das halbwegs clever gespielt. Ich war, wie gesagt, im Spiel Bayern gegen Bochum im Stadion und da war es so, dass ich eigentlich gedacht habe nach dem Spiel, man muss den Trainer sofort entlassen, weil die selbst bis zum 4-0 ihre Taktik festgehalten haben. Vorne, wir nutzen die Schwäche von Bayern im Aufbauspiel aus und gehen auf den ersten Ball und versuchen immer zu pressen und Bayern schlägt den Ball vor, macht ein Kontertor. So lief es ab. Da dachte ich, also was macht denn der Trainer? Reagiert er nicht? Und jetzt muss ich sagen, gegen Darmstadt genau das Gegenteil, sehr gut. Taktische Disziplin defensiv gestanden, sich nicht locken lassen und mit einem überragenden Asano einfach auch, der das Spiel für mich entschieden hat, individuell zwei Tore gemacht und die haben einfach gereicht gegen Darmstadt, ja.
Ich würde tatsächlich eine Sache ansprechen wollen, weil ich finde, nachdem Bochum dann in Überzahl war, das haben sie überhaupt nicht gut ausgespielt. Also Bochum im Überzahlspiel, egal ob es jetzt wirklich einfach der blanke Fakt war, dass es 11-10 war, als auch einfach, wenn sie dann in Überzahlmomenten angegriffen haben. Da gab es so oft Momente, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein, das muss das 3-1 sein. In der 81. 3-2 Kontersituation. Paciencia macht es eigentlich gut gegen Schuhen und Bernardo nimmt einfach nicht mehr den Kopf hoch. Bernardo hat überhaupt gar keine Übersicht mehr über das Spiel, guckt nicht nochmal hoch. Und das waren so zwei, drei Momente immer wieder, wo eigentlich es immer wieder die Momente gab, wo Bochum in Überzahl gewesen ist. Aber die haben den Ball dann so verhauen, dass sie gleichzeitig dann hinten in Gleichzahl waren. So, und dass hinten auf einmal für Darmstadt die Räume offen waren, die sie dann auch irgendwann, also es gab, glaube ich, noch diesen fast das 2-2 durch Nürnberger nach einem Freistoß an den Pfosten. Dann haben wir wieder ein Freistoßtor gehabt. Mhm. Aber ich muss einfach sagen, also das war dann, fand ich auch schon erschreckend. Also ich meine, die XG-Werte, je nachdem, bei welchem Anbieter man guckt, ist immer so zwischen 0,6, 0,8 und 1,1 beziehungsweise 1,6 so. Also auch da suggeriert, dass Bochum das verdient gewonnen hat. Aber trotzdem finde ich, also es war dann natürlich auch so, sie machen früh in der zweiten Halbzeit das 2-1 und Darmstadt hat dann einfach nicht mehr die Kräfte zurückzukommen, weil denen fehlt halt einfach das Personal, ne? Also die ziehen jetzt drei rote Karten hinter sich her, ne? Aus zwei Spielen. Das ist einfach für einen Aufsteiger kaum zu bewältigen. Das ist einfach so. Ich meine, man muss dann auch sagen, es war schon wieder eine Notbremse. Also irgendwie scheint da auch keine, also ne, fehlt einfach die Zuordnung, dass da immer wieder einer durchbrechen kann und dann wird immer wieder die Notbremse gewählt als einziges Mittel. Aber trotzdem, also an Darmstadt-Stelle, sie sind der Aufsteiger, man erwartet vielleicht auch einfach nicht so viel, aber für Bochum, da fand ich schon, also klar, gewinnen sie es verdient, aber ich meine dafür, dass es ihr erster Sieg der Saison war, hätte der auch am Ende noch wackeln können, finde ich.
Du hast recht, deshalb sage ich ja, Asano überragend, Asano, ja. War der Einzige, der wirklich, also der hat das Spiel entschieden für Bochum, das war ein Individuum, das Spiel entschieden hat, defensiv taktisch gut, habe ich deshalb gesagt, auch weil Darmstadt auch keine Durchschlagskraft hatte. Ja, vielleicht kam das da mit dazu. Ja, Darmstadt war nach vorne einfach echt, ja, ungefährlich in großen Teilen, in weiten Teilen des Spiels. Und insgesamt, ich habe ja auch vorhin gesagt, schon C. Also es war schon signifikant, wie viele Fehlpässe in dem Spiel auch zustande gekommen sind. In einfachen Szenen, wo du denkst, da kannst du jetzt nicht einen Fehlpass spielen eigentlich. Auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten war das so. Aber auch da in dem Spiel, passend zum Spieltag, Thomann spielt wieder den Ball irgendwo hin in die Mitte und daraus entsteht ein Tor. Diesmal kein Distanzschuss, aber Asano läuft halt gefühlt 40 Meter über den Platz, um den Thomann anzupressen.
Ja.
Steht dadurch an der Position, wo er von Darmstadt völlig übersehen wird. Thomann spielt den Ball ins Mittelfeld und Bochum erkämpft ihn sich. Und Asano steht immer noch völlig blank, weil Darmstadt einfach nicht auf dem Schirm hat, dass der vor 20 Sekunden irgendwie in den Thomann angelaufen ist.
Ja.
Und ja, von daher, Asano sticht heraus und in dem Spiel auch ganz klar Man of the Match.
Ja, gehe ich voll mit. Das ist wirklich, also ich bin tatsächlich gespannt, wie lange sie den noch halten können. Weil Asano ist ja auch Nationalspieler, also ist auch schon jemand, der dann natürlich auch irgendwann doch so ein bisschen breiteres Interesse hegt. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie lange sie ihn noch halten können. Ja, ich, also wie gesagt, ich finde es sehr schwierig. Für Bochum steht eben dieser Sieg am Ende. Ich glaube, es bleiben bei beiden Mannschaften genug Fragezeichen. Du hast es angesprochen, Passquote, Fehlpässe, also beide unter 70%. Das ist schon nicht gut. Ich glaube, es hat aber auch was damit zu tun, dass du auch sichtlich merken konntest, kein Team wollte Ballbesitz. Kein Team wollte das Team sein, was hier jetzt dieses Spiel von Anfang an irgendwie leiten muss. So. Und am Endeffekt war es Darmstadt, die den höheren Ballbesitz hatten. Aber ja, also ich tue mich, wie gesagt, auch schwer, da bei Darmstadt richtig hart ins Gericht zu gehen, weil es ist halt einfach sehr, sehr unglücklich. Gleichzeitig finde ich es auch merkwürdig, dass das Spiel 11 gegen 10 endet und nicht 10 gegen 10, weil für mich die Aktion von Paciencia in der Nachspielzeit, der tritt irgendwie nach einem Foul für mich nach und da gibt es tatsächlich nur Gelb für ihn. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, hätte wahrscheinlich nicht mehr viel am Spielverlauf geändert, aber ja, also es kommt halt irgendwie viel zusammen, auch bei Darmstadt.
Ich muss noch eine Aussage relativieren, und zwar das Tor von Darmstadt, ja, jetzt, wo ich meine Notizen mal anschaue, hatte ich so vergessen, war überragend rausgespielt. Also gefühlt 20 Stationen, drei Seitenwechsel, diagonale Wechsel, Gegner richtig zurechtgelegt, wie konnte ich das vergessen? Nee, also das Tor muss ich jetzt sagen, da hatte ich gedacht, okay, was für eine Mannschaft spielt denn jetzt gerade hier, Darmstadt. Und ja, danach kam aber leider nicht mehr viel. Und ergänzend noch das 1-0 von Asana war ja eine überragende Bewegung. Also wie schafft er das, ist der Tänzer oder wie schafft er das, ohne sich irgendwas zu brechen, diesen Ball so reinzumachen, mit ersten Kontakt überragend am Torhüter vorbeigelegt und gleichzeitig mit Fuß in der Luft noch dann verwandelt. Das war schon überragend nochmal.
Greta, ich will, auch wenn du das Spiel nicht gesehen hast, will ich dich noch einmal noch kurz ins Boot holen, weil Bochum ist ja so ein bisschen, ja, sie schaffen es nicht auf dem Level wie Union Berlin vielleicht in der Liga zu bleiben, aber ich meine, man muss ja trotzdem Respekt zollen, wie lange sie jetzt in der Liga geblieben sind. Glaubst du, das könnte für die einfach ein Anschub sein, zu denken, naja, wir finden erstmal noch drei Vereine, die ein bisschen unintelligenter sind als wir in dem Moment und die boxen das wieder durch? Oder glaubst du, dass da am Ende vielleicht doch, weil es eben vielleicht nicht die klassischen Aufsteiger waren, dieses, oder ich sag mal die großen Aufsteiger mit den Musnamen, mit Darmstadt und Heidenheim waren, dass die eher dann deren Moment mitziehen? Ne? Also das, was ein Bochum gemacht hat, was vielleicht auch ein Bielefeld im ersten Jahr gemacht hat, etc. Einfach so ein bisschen zu nutzen, dass es große Namen gibt, die weiter unten mitspielen. Ich glaube, es könnte für Bochum eng werden.
Genau, ich habe nur die Highlights geguckt, um das hier klarzustellen. Also eng wird sowieso immer, es war auch die letzten Saisons immer eng und das einzige Ziel kann der Klassenerhalt sein, aber deswegen finde ich das auch so bemerkens- und beachtenswert, wie Bochum das jetzt irgendwie in der dritten Saison sind sie, glaube ich, so souverän hinbekommt. Und ja, ich glaube, sie haben ein bisschen Glück, dass Schalke nicht drin geblieben ist, sondern eben dann so die eher Underdog-Dinger oder Vereine hochgekommen sind oder die man dann auch so bei Kicktipp mal klassisch als Absteiger tippt, Heidenheim, Darmstadt und so weiter. Ja, jetzt stehen sie gerade auf Platz 14. Ich glaube, das ist ganz gut. Das würden am Ende der Saison alle sofort mitnehmen, glaube ich. Deswegen hatte ich auch gerade so geguckt, als du meintest, da dachte ich, da muss man direkt den Trainer entlassen, Phil. Also hast es dann ja auch begründet. Ja. Aber ich glaube, Thomas Letsch macht da einen guten Job. Die Mannschaft ist macht einen guten Job. Die spielen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja, also ist schon okay so alles.
Gut, ich würde dann tatsächlich dieses Spiel auch abschließen wollen. Ich glaube, da ist alles zu gesagt. Nur natürlich noch Chronistenpflicht. Darmstadt spielt jetzt zu Hause gegen Mainz 05. Also auch kein kleines Duell. Es trennen die beiden Vereine nur einen Punkt. Dann auswärts beim SC Freiburg und dann zu Hause gegen Köln. Also auch, wie wir bei Köln gesprochen haben, zwei interessante Duelle gleichzeitig auch bei Darmstadt. Ne, so umklammern so ein Spiel, wo man nicht unbedingt sagt, okay, das muss man jetzt gewinnen. Bochum spielt zu Hause gegen Köln. Auswärts bei Heidenheim, auch sehr, sehr interessant. Und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Und dann wollen wir zu unseren Spieltagsawards gucken oder kommen. Und da geht es ja als allererstes um die MVP-Wahl, also Most Valuable Player. Und Greta, ich würde tatsächlich einfach mal mit dir anfangen. Wen hast du da?
Ja, ich konnte mich ganz entscheiden, aber die Position ist die gleiche. Und zwar habe ich mir den Torwart rausgesucht. Einmal vom BVB, Gregor Kobel, und auch noch von Augsburg, Finn Dahm, weil ich bei beiden finde, dass sie den Unterschied im Spiel gemacht haben und dass die Feldspieler sich bei denen bedanken können, denn sonst hätte es da im Endeffekt anders ausgesehen.
Phil, wer ist es bei dir?
Oh, ganz schwer. Ich habe ein Treppchen gebaut sozusagen. Asano hat das Spiel für mich entschieden. Der war in dem Spiel einfach der Unterschiedsspieler. Goretzka hat für Bayern, einfach die Position liebe, also 6 ist einfach auch meine Lieblingsposition sozusagen im Spiel, hat er wahnsinnig toll gemacht, mit gebrochener Hand hier direkt zurückzukommen. Und Grimaldo darf man auch nicht vergessen, wie der die zwei Dinger in den Winkel haut und was für ein Spiel er gemacht hat. Das fand ich schon richtig gut. Ja, sorry, dass ich 3 habe.
Ja, ja, ist auch voll nett, weil ich jetzt als letztes komme und mir jetzt irgendwen aussuchen musste, die alle noch nicht genannt hat. Und dann muss ich tatsächlich so ein bisschen die Regel brechen, einzunehmen, über den wir schon gesprochen haben, weil es ist für mich Benedikt Gimba. Weil ohne Benedikt Gimba steht es nach 5 Minuten 1-0 für Stuttgart und ich glaube nicht, dass Heidenheim das Spiel dann gewinnt. Und deshalb wäre es tatsächlich Gimba bei mir. Ich entschuldige mich, dass wir schon über ihn gesprochen haben, aber ich muss ihn trotzdem nennen. Ja, Greta, Unsung Hero.
Da habe ich Jason Lee von Mainz 05. Super Spiel gemacht, symbolhaft quasi für das Mainzer Spiel. Also tolle Laufleistung, super bemüht, hat dann das 1-0 gemacht. Komme ich auch später nochmal drauf.
Sehr schön. Phil?
Ich bin auch bei Mainz, was den Unsung Hero angeht, aber ich habe das Trainerduo Bo Svensson und Sievert für mich erkoren. Ah, ja. Sievert noch mehr als Bo Svensson. Also natürlich war das eine Wahnsinnsaktion von ihm, so zurückzutreten, und das spricht, glaube ich, für seinen Charakter. Aber auch Sievert hat es dann nicht einfach und schafft es trotzdem, Momentum reinzubringen, in ein Spiel gegen eine hochfavorisierte Mannschaft zu gewinnen. Das hat er sich verdient.
Ja, gehe ich auch mit. Bei mir ist es echt schwierig. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wer es bei mir irgendwie sein könnte. Und ja, ich habe mich auch immer noch nicht so ganz entschieden. Das ist ein bisschen das Problem.
Jetzt wird es Zeit, Eva. Weil ich
die Zeit überlegt habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich auch trotzdem immer noch Frank Schmidt. Also als Trainer einfach nach diesem letzten Heimspiel gegen Augsburg, da nochmal das Risiko zu gehen, einen Schöpner, einen Gimba reinzuschmeißen und irgendwie dieses Spiel gegen den VfB zu gewinnen, das ist für mich einfach, ich nehme das immer noch als Selbstverständlichkeit hin, deshalb ist es da, glaube ich, so ein bisschen, aber es ist einfach unfassbar, die haben jetzt schon 3 Siege geholt als Aufsteiger, so in der Bundesliga am 10. Spieltag, und das ist zu sehr, sehr großem Teil sein Verdienst. Dann kommen wir noch zum Moment des Spieltags und ich nehme an, Greta, da gucken wir dann nochmal nach Mainz.
Ganz richtig. Und zwar habe ich mir da die Mainzer Führung zum 1-0 rausgepickt. Also Lee köpft ein und liegt komplett quasi erschöpft auf dem Rücken, auf dem Boden nach dem Tor. Es regnet in Strömen. Also das fand ich so sehr sinnbildlich für die Mainzer Lage, weil man da gesehen hat, wie viel Last da quasi von allen Schultern abgefallen ist und auch, dass es irgendwie so dieses Schmuddelwetter und diese unruhige Situation war und dann im Endeffekt doch irgendwie alles gut wurde. Also das fand ich so sehr, ja, sinnbildlich für das Mainzer Spiel, die Mainzer Situation.
Ja, ist ein sehr, sehr schöner Moment. Was ist es bei dir, Phil?
Ah, ich kann mich eigentlich auch kaum zwischen drei Situationen entscheiden.
Das Treppchen.
Allerdings haben wir ja schon über Tuchel gesprochen mit Lothar und Reimann haben wir auch den Lattenschuss besprochen. Deshalb würde ich den Doppelkopfball von Gregoritsch kurz vor Schluss nehmen. 200-prozentige und zweimal ja, spektakulär, teilweise auch skurril geklärt.
Ja, bei mir ist tatsächlich nicht nur ein Moment quasi, sondern mal wieder die koordinierte Aktion der Fanszene in Deutschland gegen DFL und Investoren. Das finde ich immer wieder stark, wie da dann doch also wirklich in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Also kann auch darüber diskutieren, wie sinnig es dann ist, dass doch ein VfL Wolfsburg dann auch so einen Banner zeigt, aber okay. Bei aller, also ja. Aber finde ich immer wieder stark und ein Moment, den das ist nicht meiner, aber und es ist auch nicht des Bundesligaspieltags, aber das wurde im Forum geschrieben und das möchte ich gerne aufnehmen. Da hat jemand, weil Hoffenheim hat ja in der Woche im Pokal gegen Dortmund gespielt und Dortmund und Hoffenheim haben ja auch so eine leichte Historie, aber Hoffenheim hatte ein Banner mit, ich glaube, gute Besserung Marcel, und Marcel ist ja der Dortmund-Fan, der sehr, sehr schwer erkrankt ist und wo auch schon die Mannschaft etc. einen Banner hatte. Und das finde ich auch ja eine sehr, sehr schöne Geste. Und das wollte ich dann an der Stelle aus dem Forum übernehmen, auch wenn es vielleicht nicht zum Bundesligaspieltag passt. Gut, und dann würde ich tatsächlich sagen, wir verabschieden uns jetzt hier von dieser Sendung. Ich möchte ganz, 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 ganz herzlich meinen Gästinnen danken. Zunächst Greta Linde, danke, dass du dabei warst.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat viel Spaß gemacht.
Wir sehen uns irgendwie demnächst morgens, abends, wie auch immer, bei und am Morgen. Und vielen Dank an Phil. Schön, dass du dabei warst.
Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich hoffe, ich höre euch beide bald wieder und damit tschüss.
Das war
Danke dir,
der
Eva.
Rasen.
Tschüss.
Ciao.
Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Psst. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.